Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 218. Sitzung und sie heißt Voranschreiten. Ja, tatsächlich ist es ein Voranschreiten auf vielen Ebenen. Manche Dinge werden jetzt immer deutlicher. Wir haben ja gerade eine Entwicklung da bei der WHO, UN, die jetzt, ja, wie gesagt, oder die auch voranschreitet, wo die Dinge sich zu konstituieren versuchen, nicht unbedingt in unserem Interesse. Manche Sachen schreiten auch in anderer Richtung voran. Man sieht, dass zumindest bei den Gerichten teilweise eine zaghafte ja, Aufarbeitung beginnt, wenn man sich diese Osnabrück-Entwicklung anschaut zum Beispiel. Und andere Sachen sind aber auch immer noch in einem Verharrungszustand, wo man sagen muss, da müsste sich eigentlich was tun und es müsste wirklich vorangehen. Ich bin froh, dass wir jetzt hier wieder im Ausschuss auch voranschreiten mit der weiteren Analyse, weil es war ja jetzt Urlaubszeit und dann waren ja doch einige andere Dinge noch und wir hatten ein paar technische Probleme und irgendwie hatte ich schon fast das Gefühl, dass wir da ganz außer Tritt kommen. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt wieder Schritt aufgenommen haben und wieder in der Aktivität in Bezug auf die weitere Ermittlung von Umständen oder auch Herausstellen von Problemlagen wieder aktiv sein können. Ja, ich freue mich auf unseren ersten Gast, der auch in dieser Richtung unterwegs ist und immer voranschreitet bei der Betrachtung und Begleitung von eben aktuellen, auch juristischen Entwicklungen. Es ist der Menschenrechtsverteidiger Udo Leibmann. Hallo, Udo, ich freue mich, dass wir heute beisammen sind. Kannst du mich hören?
Hallo,
Hallo.
vielen Dank für die Einladung und hallo an die Zuschauer.
Ja, vielen Dank. Ich sehe, du hast hier ein sehr ansprechendes optisches Bild, was jetzt doch sehr auch schon so tribunalhaft wirkt oder wie will man sagen, auch hinterfragend, ausschussartig. Das freut mich. Ja, da haben wir ja eine. Da hast du auch noch mal ein bisschen. Also ja, sieht sehr ansprechend aus. Du bist ja im Moment an diesen ganzen Themen dran, die sich auch um die Soldaten abspielen. Da gibt es ja leider immer noch Entwicklungen, dass da diese Impf, also die Nachwehen der Duldungspflicht quasi oder bei den Soldaten, die sich da eben widersetzt haben. Wie ist denn der aktuelle Stand?
Also ich befasse mich mein, vor allem im Fall Bittner, Alexander Bittner, der Fall Jan Reiners auch noch am Rande, obwohl der ja abgeschlossen ist. Und der Alexander ist, obwohl das Urteil rechtswidrig war und auch der die Ladung zum Haftbefehl gar nicht auf ihn gelautet ist, sondern auf einen Kasachen, weil er die deutsche Staatsbürgerschaft hat und im Strafbefehl stand kasachische Staatsbürgerschaft, also ist gar nicht die gleiche Person gewesen, ist darauf ein Haftbefehl erlassen worden. Und er ist dann am 16. in Ingolstadt von der Polizei Ingolstadt verhaftet worden und in die JVA Eichach transportiert worden, wo er seitdem ist und für einige Tage einen Hungerstreik gemacht hatte, den er aber mittlerweile beendet hat. Und die Justiz ignoriert sämtliche Pressenanfragen, egal ob das jetzt von uns Anfragen sind, wir haben auch eine Presseabteilung oder auch von dem menschenrechtlichen Bereich, als auch von Medien, egal ob Mainstream oder alternative Medien. Also man versucht hier so eine richtige Auskunftssperre zu machen, ignoriert auch die Rechtsgrundlagen, die einem das Recht geben würden, dass man hier Fragen stellt und wie hier weiter vorgegangen wird, ist fraglich. Wir haben schon am 6.9., also noch bevor der Haftantritt war, als Polizeipräsidium Augsburg, dort das Büro vom Polizeipräsidenten Martin Wilhelm, auf Basis von Paragraph 138 Absatz 3 Strafgesetzbuch über eine geplante Straftat, das war die Freiheitsberaubung, von Alexander Bittner informiert, aber auch dieser hat nichts unternommen und keiner seiner Untergebenen. Das Recht spielt keine Rolle mehr. Obwohl wir hier ganz kleine Analyse auch zugeschickt haben, sowohl an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft, ans Ministerium, an die Gerichte, an die sämtlichen Fraktionen im Landtag und auch den Rechtsausschuss im Bayerischen Landtag. Das Einzige ist, dass im Moment eine Petition im Rechtsausschuss des Landtages läuft, wo die Analyse, unser Appell an den Landtag und auch unser Ultimatum, bearbeitet werden, aber ansonsten passiert eigentlich gar nichts in Richtung Rechtsstaatlichkeit.
Und ist denn, wie ist jetzt das Urteil nochmal bei dem Bittner? Für wie lange ist er verurteilt worden?
Und der wurde vom Amtsgericht Ingolstadt, von der Richterin Christiane Dummler, zu 6 Monaten auf Bewährung mit 2.500 Euro Bewährungsauflage verurteilt. Nachdem er der Bewährungsauflage nicht nachgekommen ist, wurde dann die Bewährung widerrufen und das Urteil war zu vollstrecken, obwohl es rechtswidrig war. Das wird leider ignoriert. Und auch seine Beschwerde wurde vom Landgericht als unbegründet verworfen.
Also er hätte jetzt 2.500 Euro zahlen müssen und dann wäre er quasi von der Haft verschont geblieben.
Nicht mehr seit dem Zeitpunkt, seitdem die Bewährung widerrufen ist, dann spielt es keine Rolle, ob er was zahlt oder nicht, weil die Bewährung nicht mehr besteht und damit aus deren Sicht das rechtswidrige Urteil zu verstrecken ist. Das ist eben die Sicht aus dem positiven Recht, weil es nicht vereinbar mit den Menschenrechten ist, obwohl diese, wenn sie ratifiziert sind, verpflichtend sind. Auch im positiven Recht wird das ignoriert. Und viele, selbst Anwälte, sind der Meinung, dass man ein rechtswidriges Urteil genauso verstrecken muss, wenn nicht entsprechende Widersprüche eingelegt wurden, was aber ganz klar der Auffassung der Menschenrechte widerspricht, was auch der CCPR, Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, so sieht und ganz klar aufzeigt, dass ein rechtswidriges Urteil nicht verstreckt werden darf.
Aber trotzdem nochmal, er hätte also die Bewährung ist deshalb widerrufen worden, weil er diese Summe nicht gezahlt hat, korrekt? Oder gab es noch andere Gründe?
Richtig.
Okay.
Aus den Gründen, weil er die Summe nicht bezahlt hat, ist widerrufen worden. Und seine sofortige Beschwerde wurde dann vom Landgericht Ingolstadt verworfen. Er ist unbegründet und er hat dann eine Ladung zum Haftantritt mit formellen Fehlern erhalten. Er hat auch darauf hingewiesen, auch das wurde ignoriert und auf Basis dieses falsch ausgestellten Ladung wurde er dann hinterher auch verhaftet, obwohl er am Freitag noch mit der Frau Buchholz von der Rechtspflegerin, die diesen Haftbefehl erlassen hat, telefoniert hatte und sie gemeint hat, dass ja noch das Gnadengesuch, was Sven Lausen eingereicht hat, nicht beschieden wurde und ihn so ein bisschen in Sicherheit gewogen hat, wurde er dann am Montag doch verhaftet und in die JVA gebracht.
Okay, aber ich meine, im Prinzip geht es ja auch ums Prinzip, muss man ja ganz klar sagen. Also er ist ja verurteilt worden, eben weil er sich der Duldungspflicht da widersetzt hat. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schon auch wichtig, dass da wirklich eine Klärung passiert und man jetzt nicht einfach, also ich denke deshalb, das war wahrscheinlich auch seine Überlegung, dass er eben nicht die 2.500 Euro zahlt und dann ist die ganze Sache irgendwie so aus der Welt geschafft. Und tatsächlich ist es ja so, dass man jetzt ja hier sieht, wie monströs die Sache eigentlich ist. Also was man dann plötzlich am Hals hat, wenn man sich eben im Prinzip den Kopf eingeschaltet hat und eben nachgedacht hat und gesagt, ich möchte diese Impfung nicht nehmen, was das dann eben bei Soldaten für Konsequenzen hat.
Ja, darf es aber nicht haben, denn Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 2 ICCPR untersagt diesen Impfzwang und der General Command vom CCPR, Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, Nummer 20.3 sagt auch ganz klar, dass so ein Zwang nicht zulässig ist, selbst wenn er von einer Behörde oder einem vorgesetzten Beamten kommt. Das heißt, wir haben es hier mit einer Verurteilung ohne strafbare Handlung zu tun. Das wiederum verstößt gegen Artikel 7 ERMAK und Artikel 15 ICCPR. Also ICCPR, das ist der Internationale Pakt für bürgerliche und politische Rechte. Und damit hätte dieses rechtswidrige Urteil gar nicht vollstreckt werden dürfen. Durch die Vollstreckung haben wir einen Verstoß gegen Artikel 7. Und Artikel 9 ICCPR, und da sagt der CCPR-Menschenrechtsausschuss in dem Kommentar 20.15, dass die Beteiligten auf staatlicher Seite keine Amnestie bekommen dürfen für ihre Handlungen. Das heißt, die müssen bestraft werden. Die haben keine Chance, begnadigt zu werden. Aber das ist alles schön auf dem Papier. Wir sehen ja, dass die Gerichte, Justizminister etc. überhaupt keine Anzeichen geben, dass sie gewillt sind, sich an die ratifizierten Menschenrechte zu halten.
Welche Rechtsmittel gibt es denn aktuell noch für den Herrn Bittner?
Rechtsmittel, es ist halt die Frage. Es ist wieder vom Blickwinkel her. Rechtsmittel gegen ein rechtswidriges Urteil, das eigentlich gar keine Rechtskraft entfaltet hat. Wie will ich dagegen Rechtsmittel einlegen? Das ist die eine Sache. Man könnte natürlich es probieren, mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Bundesverfassungsgericht. Nur da braucht man halt einen guten Verfassungsrechtler wie Voss Gera oder sowas, der das macht. Und es ist halt schwierig, jemanden zu finden, weil die Strafverteidiger, die sonst bis jetzt versucht haben, Verfassungsbeschwerden in diesem Zusammenhang abzugeben oder zu beantragen, die sind gescheitert. Es ist ohne Begründung abgelehnt worden. Mhm. Also, Beispiel Edgar Simund.
Also rein formalrechtlich ist quasi im Moment nur noch dieser Weg eröffnet, jetzt unabhängig von der Frage, ob das jetzt quasi nichtig ist, die ganze Geschichte. Aber die, also das ist das, was man jetzt in dem normalen Rechtsrahmen, könnte man jetzt im Moment nur noch das machen eigentlich, ja. Und da braucht man dann nochmal eine andere Unterstützung.
Strafrechtlich gegen die Richter, Staatsanwälte etc. vorzugehen, weil die sich alle strafbar gemacht haben, ist auch in unserer 84-seitigen Analyse alles aufgeführt. Nur wir haben eine politisch kontrollierte Justiz. Das hat der EuGH so gesehen 2019 in drei Urteilen. Das sieht auch der CCPA-Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen in seinem Bericht so und kritisiert das. Das heißt, die Chancen, Recht zu bekommen, sind eigentlich nicht vorhanden. Das heißt, wir haben es hier eigentlich mit einer politischen Entscheidung zu tun, weil die Justiz ganz klar von der Politik abhängig ist und kontrolliert wird. In Bayern noch mehr als in anderen, weil da das ja mit dem Rotationsprinzip zwischen Richter und Staatsanwalt noch stärker ist. Und wenn hier eine politische Entscheidung getroffen wird, dass man ihn gehen lässt, dann hat er eine Chance. Ansonsten haben wir es weiterhin mit Willkür zu tun und Rechtsbruch durch den Staat. Mit verfassungsfeindlichen staatlichen Organen, muss man ganz klar sagen. Und man könnte natürlich rein theoretisch, wovon ich aber ganz klar abrate, rein theoretisch könnte man gegen alle, die da beteiligt sind, zum Beispiel den Anschlussleiter und so weiter, im Rahmen des Ultima Ratio-Prinzips auf Basis des § 32 StGB im Namen der Notwehr und Nothilfe seine Freilassung erzwingen, aber nachdem wir es nicht mit einem Rechtsstaat zu tun haben, der da auf solche Sachen dann ganz negativ reagieren würde, kann ich da nur dringend von abraten. Aber rein theoretisch, rechtlich gesehen, wäre das zulässig. Nur bitte nicht machen, weil die Folgen von diesem willkürlichen Staat, der immerhin 13 von 14 Merkmalen des Faschismus nach Lorenz Britt erfüllt. Lorenz Britt hatte seine Liste mit den 14 Merkmalen im Holocaust-Museum in Washington D.C. ausgestellt. Das ist also nicht irgendjemand. Und wie gesagt, das ist auch unsere Analyse. Davon erfüllt Deutschland 13 von 14 Punkten, Polen alle 14 Punkte. Das heißt, wir haben es hier nicht mehr mit funktionierenden Staaten zu tun, sondern mit Faschismus und verfassungsfeindlichen Organen, die ganz klar wissentlich und vorsätzlich gegen UN-Resolutionen, UN-Konventionen, EU-Verträge und EU-Richtlinien verstoßen. Und das, obwohl sie schriftlich von uns hingewiesen wurden. Das heißt, man hat hier überhaupt keine Bereitschaft von staatlicher Seite, sich an geltendes und verbindliches Recht zu halten. Wir haben eine Art staatliche Anarchie. Das Gewaltmonopol hat der Staat durch die Polizei, Militär etc. Und das missbraucht er in übelster Form.
Und habt ihr jetzt versucht, auch mit mal ins persönliche Gespräch zu kommen? Also ich meine, die Briefe, na klar, die werden alle irgendwie abgeschmettert, aber wäre es die Möglichkeit, mal versuchen vorzusprechen? Also nicht, dass das jetzt irgendwie der Weg sein sollte, aber das wäre mal interessant, wie dann Entscheidungsträger, wenn man an so einen herankäme, dann in einem persönlichen Gespräch argumentieren oder reagieren würde. Also ob man auch das Unbehagen wahrnimmt beispielsweise oder ob das eben alles so Klappe runter und eben wird so durchgezogen.
Natürlich, ich habe mit dem Polizeipräsidium gesprochen, ich habe mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, auch mit dem Polizisten, der ihn verhaftet hat. Und gerade bei der Staatsanwaltschaft hat man mir gesagt, ich hätte mir den Anruf sparen können. Es ist alles nur auf dem Schriftweg zu erfolgen. Und als ich darauf hingewiesen habe, man könnte das hier aber als einen Fall von Gefahr in Verzug werten, weil es sich hier um eine rechtswidrige Freiheitsberaubung handelt, er auch noch im Hungerstreik war zu dem Zeitpunkt, da kam dann so die Antwort, könnte man, aber man war einfach nicht gewillt. Und jeder beruft sich auf, dass er nur eine Anweisung von oben erhalten hat. Also wir erleben hier genau das, was auch Milgram in seinem Experiment nachgewiesen hat. Eine kritiklose Erfüllung der Befehle, die willkürlich erteilt wurden, ohne die auf ihren Rechtmäßigkeit zu prüfen. Während das bei der Bundeswehr ja keine Beamten sind, ist ein Staatsanwalt ein Beamter und auch die Polizisten sind Beamte, die schon wegen ihrer Verpflichtung nach § 36 Beamtenstatusgesetz das Ganze hätten prüfen und dann die Vollstreckung dieses Haftbefehls versagen müssen. Aber wenn ein Polizist so etwas macht, dann hat er hinterher die Hölle auf Erden und dann denkt er halt, er hat seine Verpflichtung gegenüber der Familie, gegenüber seinen Kindern und ist nicht bereit, für eine ihm meist fremde Person seine ganze Existenz aufs Spiel zu setzen. Und das ist eben genau das Problem. Solange wir hier keine Zivilcourage in den staatlichen Behörden haben, die einfach mal sagen, diese ganzen Befehle, die hier politisch von oben par ordre de mufti nach unten geleitet werden, um die politische Willkür durchzusetzen, solange wird sich nichts ändern. Und solange wir auch einen Widerstand der Bevölkerung haben, der mehr in Richtung Partyveranstaltung geht, als ein konstruktiver Widerstand, wie man den von aus Amerika kennt, aus den 60er Jahren, zum Beispiel die Black Muslims, Malcolm X, aber auch Martin Luther King, ein bisschen friedlicher, oder die Black Panthers, solange wird sich nichts ändern. Also wenn ihr singend und tanzend eure Proteste macht, dann ändert sich nichts. Wenn ihr aber in Gruppen 10 Leute nebeneinander, 10 Leute hintereinander, also in 100er Blocks strukturiert nebeneinander, vielleicht 2 Blocks hintereinander, 5 Blocks irgendwo aufmarschiert und jemand nackt, der euch sagt, wo ihr hingehen sollt, sodass die sehen, dass es alles strukturiert und ihr haltet zusammen, lasst euch nicht einschüchtern, ohne dass ihr dabei Gewalt ausübt, werden die euch ganz anders behandeln. Dann werden die anfangen zu denken. Und umso mehr Leute das sind, umso eher hat man, dass das irgendeine Wirkung zeigt. Aber so, wie wollen wir denn den Kreis der Unterstützer vergrößern, wenn wir unseren Widerstand immer in Form von Party-Events veranstalten? Das wird nichts ändern.
Ja. Das stimmt. Ist es denn, was wissen wir denn über die Richterin, beziehungsweise mit welchen Argumenten, also wie hat sie sich im Prinzip zu dieser Entscheidung hin argumentiert?
Ja, das ist ja das nächste Problem. Die Richter in Deutschland, die verwechseln die Arbeit mit irgendeinem Kegelclub, einem Debattierclub oder sonstiges. Die sprechen immer von ihren Überzeugungen, von ihren Meinungen und Auffassungen und so weiter. Die ignorieren ganz klar den Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Beweiserbringungspflicht seitens der Anklage. Ich habe hier ein Buch, das habe ich schon mal zitiert. Das ist von Mario H. Seidel. Der schreibt in diesem Buch, das kritisiert eben auch so wie wir die Beweislastumkehr, die in Deutschland stattfindet, und dass man in Deutschland nur eine Chance von 3% auf einen Freispruch hat im Strafverfahren. Und wenn wir sehen, dass wir also hier keine Beweisführung haben, die einwandfrei, ohne dass man sie angreifen kann, die Schuld des Angeklagten belegt, sondern einfach nur Überzeugungen, Meinungen und sonstiges, Auffassungen von den Richtern liest, die mit auf nichts zurückzuführen sind, sondern einfach rein subjektiv sind und die dann in einem als Beweis gewertet werden, der unwiderlegbar sein soll, dann haben wir ein Problem. Das heißt, die Rechtsprechung in Deutschland wird den Ansprüchen eines Rechtsstaats einfach nicht mehr gerecht. Hier ist es einfach die Auffassung, Befehl ist Befehl und der hat befolgt zu werden und mehr an Argumentation sieht man dort nicht. Ja, der Befehl ist erteilt worden, das ist unzweifelhaft. Man geht gar nicht darauf ein, ob der Befehl rechtsmäßig war oder nicht. Das spielt alles keine Rolle. Die Staatsanwaltschaft hat eine Verpflichtung nach § 160 Absatz 2 Strafprozessordnung, sowohl die belasteten als auch die entlastenden Beweise zu berücksichtigen und danach zu suchen. Aber das passiert ja nicht. Man tut einfach bei Ordre de Mufti den politischen Willen erfüllen und umsetzen und von einem fairen Verfahren im Einklang mit Artikel 6 EMRK oder Artikel 14 ICCPR haben wir es in Deutschland eigentlich fast nicht zu tun.
Also ich glaube tatsächlich, dass da in dem Rechtssystem wirklich sehr, sehr viel im Argen liegt. Und ich glaube, ein Punkt ist auch die nur scheinbare Öffentlichkeit der Sitzung. Also ich meine, wir haben ja gesehen aus Holland, was uns der Jeroen Pauls erzählt hat und auch Willem Engel und so, dass da ja manche Verhandlungen werden ja öffentlich sind zu sehen. Also entweder im Stream oder in irgendeiner anderen Form werden die veröffentlicht, sodass das auch alles dokumentiert ist, sodass man sich das auch im weiteren Verlauf anschauen kann und dass es dann auch nicht irgendwie, sagen wir mal, Prozessberichterstatter gibt oder eben eine öffentliche Darstellung vom Gericht oder eben was im Urteil dann letztlich zum Ausdruck kommt, die vielleicht ganz wichtige Aspekte, die vor Gericht thematisiert worden sind, gar nicht berücksichtigt. Ja? Und so könnte man sich ja selber davon überzeugen und so würde auch einem Bürger, der sich das jetzt anschaut und sich tiefer damit auseinandersetzen möchte, eben die Argumentation oder das Fehlen von Argumenten auf einer der beiden Seiten deutlich werden. Und ich glaube, das wäre was, was wir absolut bräuchten, ein Mitschnitt und eben gegebenenfalls live, also wenn jetzt nicht irgendwelche ganz schwierigen Themen berührt sind, ich weiß nicht, familienrechtlicher Natur oder eben Kinderschutz oder irgendwie sonst was, wo es eben einfach nicht geht, wo wirklich private Fragen berührt sind, aber bei all den anderen Sachen, wenn die Verhandlung eh öffentlich ist, ich finde, dann wäre das zum Beispiel eine gute Sache. Sowas wäre auf jeden Fall, könnte ein Anfang eines größeren Rechtsschutzes sein, weil eben dann sich natürlich auch die Verfehlungen oder die Fehlentscheidungen des Gerichts natürlich noch leichter belegen lassen würden.
Ja, aber dagegen wehrt sich der de facto verfassungsfeindliche Deutsche Richterbund, der ja Anfang des Jahres sich an der Presseerklärung der Bundesrechtsanwaltskammer beteiligt hat, in der man einen Teil der Bevölkerung aufgrund seiner mutmaßlichen Weltanschauung und politischen Einstellung verurteilt hat, ohne dass der Vorfall richtig analysiert wurde, ohne dass eine Beweisführung stattfand, ohne Anklage und so weiter, wurden die Leute in Bezug auf den Bericht von Korrektiv einfach willkürlich verurteilt. Und wenn wir also hier die Bundesrechtsanwaltskammer, zwei Richterverbände, zig andere Juristenverbände haben, die so eine Presseerklärung rausgeben, dann braucht man sich nicht wundern, warum wir keine Rechtsstaatlichkeit in Deutschland haben. Wir haben die Grundprinzipien des rechtsstaatlichen Systems nicht erkannt. Wenn wir jetzt uns anschauen, dass das Verwaltungsgericht Düsseldorf zwei AfD-Mitgliedern ihren Waffenschein aberkannt hat, einzig und allein auf Grundlage, dass die bei der AfD sind, müsste man theoretisch dann den Richtern genauso ihre Richterlizenz entziehen, weil sie noch viel größeren Schaden anrichten können. Ich sage deshalb theoretisch, weil natürlich das Urteil vom Verwaltungsgericht in Düsseldorf mit den Menschenrechten nicht vereinbar ist und auch so etwas gegenüber den Richtern nicht vereinbar wäre, weil das auch wieder eine Kollektivschuld ist, die man so nicht hinnehmen kann, die ist unzulässig. Aber das zeigt auf, in was für ein System wir leben. Wir haben also überall, wo wir hinschauen, haben wir Verstöße gegen die Menschenrechte, Rechtsbruch, Rechtsbeugung, aber es passiert nichts, es hat keine Konsequenzen. Deutschland ist seit 1999 spätestens ein Kriegsverbrecherland, also die BRD zumindest, Ja, und es hat keine Konsequenzen gehabt für Scharping oder für Schröder, dass Scharping mit seiner Lüge der angeblichen Konzentrationslager, die es nie gegeben hat, Schröder damals als Kanzler, der es ja selber zugegeben hat, dass sie einen völkerrechtswidrigen Angriff gemacht haben. Aber keine Konsequenzen, von keiner Seite. Wenn ich die Strafanzeigen sehe, die unseren Kollegen, also Marianne Krimstein-Ballers und Uwe Granz bei der Generalstaatsanwaltschaft eingelegt werden und welchen hanebüchenen Begründungen, die dann abgelehnt werden, wir haben es nicht mehr mit einem Rechtsstaat zu tun. Wenn wir uns anschauen, der Generalbundesanwalt Jens Rommel hat eine Republik, und zwar die Volksrepublik Donetsk, als terroristische Vereinigung deklariert, obwohl er gar nicht die Jurisdiktion dazu hat. Das ist nicht seine Zuständigkeit. Und deswegen Anklage gegen einen Soldaten von der damaligen Republik, mit der wohlgemerkt Angela Merkel damals zwar in Vorsatz der arglistigen Täuschung einen Vertrag abgeschlossen hat, den sie nie einhalten wollte, aber sie hat mit denen einen Vertrag abgeschlossen. Und da tut willkürlich einfach mal der Generalbundesanwalt einen Soldaten, der nur von seinem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und auf Leben Gebrauch gemacht hat, Anklagen wegen Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Während Deutschland ja als tatsächlich oder die BRD als tatsächlicher Kriegsverbrecher keinerlei Konsequenzen hat. Also hier ist so vieles im Argen und ohne eine Bevölkerung, die anfängt sachlich und kritisch auf die Sachen zu schauen, haben wir keine Chance. Aber wie wenig Sachlichkeit und Professionalität wir an den Tag legen, sehen wir im Fall Büttner. Russia Today, Nachdenkseiten, Junge Freiheit, etc. etc. Alle schreiben hier Sachen im Fall Büttner, die absoluter Blödsinn sind zeigen, dass die Leute keinerlei Verständnis haben von dem, was sie schreiben. Es wird dort geschrieben, die Bewährungsfrist von Büttner wäre abgelaufen, deswegen wäre er inhaftiert worden. Wenn seine Bewährungsfrist abgelaufen wäre, dann wäre alles vorbei. Dann ist die Bewährungszeit um. Ist es nichts passiert in der Bewährungszeit, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, also freier Mann, die Strafe ist abgegolten. Nein, die Bewährungszeitfrist ist nicht abgelaufen, sondern seine Bewährung wurde widerrufen. Das ist ein Riesenunterschied. Aber genau hier haben wir das Problem. In Deutschland gibt es 6 Bundesorganisationen, die den bundeseinheitlichen Presseausweis herausgeben dürfen. Und zwar nur an Berufsjournalisten, nicht an Fachjournalisten. Und andere meinen, die Gerichte und Behörden nicht anerkennen zu müssen. Wir haben zwar erfolgreich immer wieder den von unserer in England registrierten internationalen Menschenrechtsorganisation mit Verweis auf die entsprechenden Rechtsgrundlagen durchgebracht. Aber das ist jedes Mal ein Kampf. Und normale Fachjournalisten haben hier Probleme. Aber genau Fachjournalisten, eben Juristen, die sich auskennen mit dem Thema, sollten über solche Sachen schreiben, damit eben solche gravierenden Fehler nicht vorkommen. Und da fängt es schon an. Dann macht die AfD hier ein Gnadengesuch laut Junge Freiheit. Wenn dem so sein sollte, wenn das also zutreffend ist, was sie da schreiben, damit würden die automatisch sagen, ja, er war schuldig, aber bitte lasst Gnade walten. Wenn jemand nichts falsch gemacht hat, braucht er keine Gnade. Und Alexander Büttner hat nichts falsch gemacht, also bitte kein Gnadengesuch, sondern die Forderung nach Einhaltung des geltenden Rechts und der obligatorischen Menschenrechtsabkommen wie ICCPR und die Europäische Menschenrechtskonvention. Die sind beide ratifiziert in Deutschland und haben gefälligst eingehalten zu werden.
Ja, ich meine, das ist natürlich generell ein bisschen die Schwierigkeit auch bei der ganzen juristischen Sprache. Das ist ja so, oder sagen wir mal, die Unterordnung eines Sachverhalts oder die Einordnung in eine juristische Bewertung, die ist ja wirklich teilweise sehr schwierig. Und es gibt ja auch, man sagt ja auch immer irgendwie, ich weiß nicht, 2 Juristen, 3 Meinungen. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich extrem schwierig, wenn man jetzt einfach nur als interessierter Bürger einer Sache folgen möchte, sich da entsprechend informieren zu können. Also das sieht man ja an verschiedenen Fällen, die jetzt im Moment vielleicht auch toben, dass es eben den Menschen überhaupt nicht mehr gelingt, die Sache zu verstehen, insbesondere wenn es dann auch noch irgendwelche Verwirrspiele gibt oder wenn es eben noch, ja, weiß ich nicht, Sachen falsch berichtet werden oder so, jetzt wie du sagst, Nachdenkseiten oder was auch immer, das hat ja bestimmt auch nicht einer bös gemeint, dann so etwas falsch zu zitieren, sondern vielleicht nicht ganz sorgfältig gearbeitet, das vielleicht selbst nicht ganz verstanden oder selbst eine Fehlinformation gehabt oder so. Und so potenzieren sich die Dinge dann aber. Und das ist halt auch total schwierig. Also man müsste eben irgendwie auch nochmal eine Instanz haben, die im Prinzip das mit übersetzt. So wie vielleicht auch, sagen wir mal, im medizinischen Bereich ist ja auch häufig so, dass diese ganzen Formulierungen oder die ganze Dramatik, die vielleicht an einer Diagnose hängt oder an einer Behandlung, den Menschen auch nicht völlig klar ist. Und eigentlich bräuchte man da am Bett eines Kranken, so vielleicht eben auch bei jemand, der vor Gericht sitzt, jetzt Zivilrecht, aber auch in anderen Fragen oder eben auch insbesondere natürlich Strafrecht, eigentlich jemanden, der da vielleicht auch noch, wie will man sagen, auch nochmal wie ein Ombudsmann oder so vielleicht die Sache auch nochmal nach außen kommuniziert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber ich finde, wir haben da so auch ein Vermittlungsproblem, ja, was ja auch hinzutritt noch zu dem Ganzen. Und das führt dann auch dazu, dass die Menschen sich eben teilweise gar nicht so sehr empören können oder die richtigen Schritte ergreifen oder sagen, da ist jetzt vielleicht nichts zum sich empören, weil es eben so und so ist. Oder es ist eben doch was zum Empören, aber die Menschen können das eigentlich gar nicht mehr eigenständig beurteilen, weil es eben so komplex ist und die Sprache ja auch einfach ausschließend ist.
Ja, und hier haben wir ein weiteres Problem. Die freien Medien, die wirklich unabhängig sind, die haben es natürlich finanziell schwer. Und dem kann man nur bedingt einen Vorwurf machen, dass sie jetzt nicht für jeden Artikel einen Rechtsexperten haben, der drüber schaut, ist das so. Aber die Bürger werden gezwungen, eine Rundfunkgebühr für die staatlichen öffentlichen Medien abzugeben. Und diese sollten ihrer Aufgabe nachkommen, dass sie solche Fälle von Justizwillkür und Rechtsbruch, wie wir sie hier am fortlaufenden Band erleben, aufzeigen und rechtlich beleuchten. Und hier kommen wir auch zum nächsten Problem. Die Schreiben von uns sind an alle Abgeordneten gegangen, auch an die zuständige Minister und so weiter, dass die natürlich auch alle keine Experten sind. Okay, aber da frage ich mich, wo ist die Opposition, wenn sie von uns diese Vorlage bekommt? Wenn sie sich unsicher ist, es gibt den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, dann sollen sie ihre Bundeskollegen aus dem Bundestag bitten, dass sie eine kleine Anfrage stellen. Und der wissenschaftliche Dienst des Bundestages kann dann unsere Analyse prüfen ich gehe davon aus, dass er vollumfänglich bestätigen wird, was Sie geschrieben haben, weil bis jetzt hat es noch keiner geschafft, eine unserer Analysen zu widerlegen, egal in welchem Land. Weder Gerichte, Staatsanwaltschaften noch andere Behörden. Wenn, dann versuchen sie einfach, das Ganze zu ignorieren. Und wenn wir auffordern, dass sie uns rechtlich widerlegen, dann herrscht das Schweigen im Walde. Also hier ist eine Möglichkeit für eine Opposition, Druck auf die Regierung auszuüben, die gewaltig ist. Sie können uns noch die Schuld in die Schuhe schieben sozusagen mit Verweis auf uns und eine Anfrage, sodass es vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geprüft wird. Und dann hätten sie ein wirkliches Instrument in der Hand. Aber das wird nicht genutzt. Keine einzige Reaktion von der Opposition, egal ob jetzt in Niedersachsen, wo wir auch im Fall Reiners hier uns an den Landtag gewandt haben und mittlerweile auch schon eine Aufforderung besteht, die Justizministerin Dr. Wahlmann zu ihres Amtes zu entheben, weil die wissentlich und vorsätzlich für die Aufrechterhaltung von Menschenrechtsverstößen gesorgt hat und uns einfach ignoriert hat als internationale Menschenrechtsorganisation, die auf Basis, wie gesagt, von EU-Verträgen, EU-Richtlinien, UN-Resolutionen und UN-Konventionen handelt und das auch aufzeigt. Damit verhalten sie sich verfassungsfeindlich, weil sie sich daran halten müssen, es aber nicht tun. Wozu gibt es also diese ganzen Verträge und Konventionen, die ratifiziert werden, oder diese EU-Richtlinien, wenn sich kein Mensch dran hält? Dann ist das eine arglistige Täuschung der Bürger. So wie Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Hier steht drinnen, das ist auch so ein Kommentar, wie es das, was der CCPR Menschenrechtsausschuss über die Menschenrechte macht, gibt es hier zum Grundgesetz. Kommentar. Da steht drin, dass der Artikel 20 Absatz 4 nur einen symbolischen Charakter hat. Ja, abgesehen davon, dass er sowieso die bestehenden Menschenrechte eher einschränkt und nicht ausweitet, weil er die Hürde sehr hoch legt, wird hier ganz klar gesagt, ja, klingt schön, ist aber eigentlich nicht ernst gemeint. Also solange die Bevölkerung nicht anfängt aufzustehen und ihr Recht einzufordern, wird sich nichts ändern. Das kann keiner für euch tun. Ihr könnt aber gerne euch an die jeweiligen Abgeordneten wenden, mit Verweis auf unsere Analysen, auf unsere Schreiben, die sind auf der Homepage, kann jeder runterladen und sagen, haben Sie da was unternommen, warum nicht und so weiter. Das Problem ist, wenn man sich natürlich das Abgeordnetengesetz anschaut. Ich habe es mir jetzt von Bayern angeschaut, das wird in anderen Ländern nicht viel besser sein. Die sind nur ihrem Gewissen verpflichtet etc. Man hat keine Handhabe gegen die. Man kann zwar versuchen, bei groben Verstößen eine Haftung gegen diejenigen, die hier wissentlich und vorsätzlich gegen das Recht verstoßen, zu bekommen, aber die Chance mit Verweis auf Artikel 34 des Grundgesetzes ist sehr schlecht. Es gibt ja diese Fake News, die BRD wäre eine GmbH. Das ist keine GmbH, weil eine GmbH wäre ja schön, wenn es wäre. Dann könnte man einen Insolvenzantrag stellen und hätte eine Durchhaftung auf dem Geschäftsführer und so weiter. Nein, nein, so blöd sind die nicht. Das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, so wie die Länder auch. Und dagegen kann man gegen die Leitung nicht wirklich vorgehen, weil die nicht haftbar ist, sondern nur die Körperschaft selber. Verweist eben Artikel 34 des Grundgesetzes. Damit wäre es wunderschön, wenn die BRD eine GmbH wäre, da hätten wir eine Handhabe. Aber so haben die das viel unfairer gestaltet.
Kannst du was sagen, wie die Situation im Fall von dem Jan Reimers ist?
Ja, da war es ja auch das Gleiche. Es war eine rechtswidrige Freiheitsberaubung, Nötigung. Und er ist ja dann, nachdem er reingegangen ist, weil er seine Tagessätze nicht bezahlt hatte, ist er dann von dem Free People Germany unterstützt worden, also vom Roman Mironov, und gezahlt hat es die Blaulichtfamilie, dass er wieder rauskommt. Und hier haben wir das Nächste. Die Blaulichtfamilie ist willkürlich im Verfassungsschutzbericht von Mecklenburg-Vorpommern aufgetaucht. Wir haben dann eine Anfrage gestellt, wie das begründet wird, und haben dann auch nachgefragt, ob das die richtige Mailadresse ist, weil wir keinen Pressesprecher angegeben hatten. Hieß es, ja, wenn Sie hinschreiben, kriegen Sie eine Antwort. Nach knapp einem Monat habe ich immer noch keine Antwort gehabt, dann habe ich beim Innenministerium nachgefragt. Und er hieß, ich soll es weiterleiten, und habe das dann auch gemacht, habe dann hinterher mal nachgefragt, kam nichts, und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe Ihnen Frist bis nächste Woche Mittwoch, ansonsten gibt es eine Strafanzeige gegen den Innenminister und den Leiter des Verfassungsschutzes. Innerhalb von 15 Minuten habe ich eine Antwort bekommen, ja, es ist schon in Bearbeitung, und ich habe es dann am Dienstag, sogar einen Tag früher, die Antwort bekommen. Aber wenn man sich diese Antwort anschaut, dann dreht es einem die Fußnägel hoch. Also was da drin steht, weil sie die demokratisch legitimierten Corona-Maßnahmen kritisiert haben. Deswegen stehen sie, das ist einer der Gründe, weswegen sie angeblich gegen die Verfassung, also die freiheitlich demokratische Grundordnung wären und so weiter. Also absolute Verleumdung. Also sowohl die Anfrage, also Beantwortung der Anfrage, als auch selber der Verfassungsschutzbericht erfüllen den Tatbestand der Verleumdung. Das ist, wir haben es ist hier mit staatlichen Organen zu tun, die absolut willkürlich, rechtswidrig und strafbar handeln. Aber wer soll den Einhalt gebieten? Wenn wir uns die Justizminister anschauen, die machen nichts dagegen, die Regierungen allgemein. Der Bürger hat keine Veränderung zu erwarten, wenn er sich auf die Politik verlässt. Das wird nicht funktionieren. Und genauso wenig auf Anwälte. Ein Anwalt ist ein Teil des Problems, kein Teil der Lösung. Das liegt nicht an ihm als Person, sondern das liegt an seinem Beruf. Das ist alles so gestaltet, dass er gar keine andere Möglichkeit hat. Wenn er sich so verhält, wie es für seinen Mandanten, den er in dem Moment vertritt, geeignet wäre, dann schadet es seinem nächsten Mandanten und langfristig auch seiner Karriere, die Anwaltskammern werden ihm Probleme machen und die sind auch wieder den Landgerichten unterstellt. Also wir haben hier ein System, was sich selbst vor Heilung schützt, also vor Heilung der Rechtsbrüche. Und ich verweise hier auch gerne mal auf den Richter AD Frank Fasel, der gesagt hat, dass ihn, wenn er an seinesgleichen denkt, weil er jetzt im Ruhestand ist, ihn ein tiefer Ekel überkommt und dass viele seiner Kollegen schlichtweg als kriminell bezeichnet werden müssen. Und das deckt sich mit den Erfahrungen, die wir haben. Und auch, wenn man sich das Buch Halbgötter in Schwarz von Rolf Bossi anschaut, von 2006, das ist, da werden Fälle aufgezeigt, das ist schrecklich. Das heißt, das, was wir heute erleben mit Jan Reiners, mit Alexander Bittner, ist die Konsequenz der Fortsetzung einer Politik, die schon 1945 angefangen hat und sich bis heute fortsetzt. In den 60er Jahren gab es ein Buch von Kaspar Schrenk-Notzing, Charakterwäsche. Das war das erste Mal, dass man massiv versucht hat, mit ein Buch zu unterdrücken und es fertig zu machen. Aber es waren damals noch mehr mutige Journalisten vorhanden als heute. Und es hat sogar dann ganz gute Kritiken bekommen. Da wird aufgezeigt, wie die Leute manipuliert wurden im Anfang der BRD, wie man falsche Meinungen unter Strafe gestellt hat und so weiter. Und ganz extrem hat man es auch hinterher gemerkt, wenn es um den Zweiten Weltkrieg ging in der Aufarbeitung. Während hier dieses Buch von A.T.P. Taylor über den Zweiten Weltkrieg von vielen Historikern und Kritikern noch genutzt wird, wurde gegen hier David L. Hogan eine Hetzkampagne geführt in den deutschen Medien, die man sich schlimmer nicht vorstellen kann. Ja, und natürlich auch ohne der Gegenseite ein Gehör zu verleihen, sondern man hat gegen ihn gehetzt und auf unterstem Niveau ohne wirkliche Beweise, weil er einfach eine Meinung vertreten hat, die den Siegermächten nicht gefallen hat und die unerwünscht war. Das heißt, wir haben es damals schon erlebt und es hat sich wesentlich stärker fortgesetzt bis heute. Wenn wir uns anschauen, im Verbotsverfahren gegen das Kompakt-Magazin wurde unter anderem diese Zeitschrift von Kompakt Geschichte, Polens verschiedene Schuld erwähnt. Und das wurde dann sozusagen, was da drin steht, als falsch hingestellt und Geschichtsrevisionismus. Also jeder Mensch, der ein Problem mit Geschichtsrevisionismus hat, der hat selber ein Problem. Ich bin ganz klar geschichtsrevisionistisch, weil es die logische Folge ist, wenn neue Informationen, zum Beispiel durch den Freedom of Information Act in Amerika, veröffentlicht werden, weil Dokumente nach entsprechend vielen Jahren beigegeben werden, kommen neue Puzzleteile dazu. Und durch diese neuen Puzzleteile, die ja nicht nur aus Amerika, sondern auch aus anderen Ländern kommen, dadurch verändert sich automatisch das Bild. Wenn jemand leugnet, dass sich ein Bild verändert, wenn zusätzliche Puzzleteile dazu kommen, dann hat der ein Problem. Und das ist aber genau das. Jede Meinung, die unerwünscht ist, egal ob sie noch so gut nachweisbar ist, wird bekämpft. Man versucht, die Leute strafrechtlich zu verfolgen. Während hier in dem Fall, dass die Schuld Polens, die ist problemlos nachweisbar und das zu leugnen, müsste unter Berufung auf Artikel 3 des Grundgesetzes, den Gleichheitsgrundsatz, automatisch zur Strafverfolgung der Ministerin führen, auch wegen Volksverhetzung. Wenn Holocaust-Leugnung als Volksverhetzung verfolgt wird, dann muss das Leugnen der vielen Opfer in polnischen Konzentrationslagern sowohl ab 1919 als auch nach 1945, zum Beispiel unter Salomon Morell oder Czesław Gęborski. Salomon Morell war in Skoda, Czesław Gęborski in Lambsdorff. Das waren die zwei schlimmsten Lagerleiter. Wenn man das also leugnet, was dokumentiert ist, und zwar international in Amerika und selbst in Polen dokumentiert ist, dann müsste man hier auch ein Verfahren gegen die Innenministerin einleiten. Das verlangt der Gleichheitsgrundsatz. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass die Strafanzeige wird kommen, dass die wieder eingestellt wird, weil so funktioniert ein politisch kontrolliertes System.
Es ist ja wirklich schon ganz schön vertrackt, weil es ist ja auf der anderen Seite auch so, dass das für uns ja schon ein Kernelement ist, also dass man sich letztlich, also man sagt ja immer, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand, aber letztlich ist es ja doch ein ganz zentrales Element. Also wenn ich jetzt eine Forderung habe gegen jemanden und der zahlt nicht, dann muss ich mich an die Gerichte wenden. Ich habe ja gar keine Möglichkeit, ich darf nicht verbotene Eigenmacht ausüben und plötzlich bei der Person in der Wohnung einfallen und irgendwie alles an mich reißen, was da jetzt irgendwie ist. Ja? Und so gilt es ja für viele Sachen, nur wenn ich da nicht mehr sicher sein kann, dass eben auch wirklich Recht gesprochen wird oder eben zumindest ein Bemühen ist, Recht zu sprechen. Und insbesondere, wir haben es ja jetzt an vielen Fällen gesehen, wo es dann eben auch doch um strafrechtliche Belange geht oder um irgendwelche Ordnungswidrigkeitssachen und so weiter. Und das alles eben in reiner Willkür ist, sagen, oder in einigen Fällen zumindest in deutlich erkennbarer Willkür oder eben sogar nicht nur Willkür, sondern eben auch durch andere, durch Partikularinteressen gesteuerte Entscheidungen oder Denkmuster gesteuert ist. Das ist natürlich schon sehr schwierig, weil es ja letztlich auch das Vertrauen in den Rechtsstaat als Ganzen erschüttert, also massiv erschüttert. Man kann sich ja eigentlich auf überhaupt gar nichts mehr verlassen. Und das macht natürlich auch den Menschen insgesamt Angst. Also es ist ja so, es gibt ja auch, wie geht man dann damit um? Also man traut sich ja dann Dinge nicht mehr zu sagen. Also es ist ja fast so ein bisschen, hat was von, wie diese Gespräche hinter vorgehaltener Hand in der DDR, dass eben die Menschen nicht mehr so klar sagen können, was sie wollen. Und also das ist ja wirklich zersetzend für die gesamte demokratische Konstellation und das Vertrauen, den Glauben der Menschen eben an eine solche einigermaßen stimmige oder ein Bemühen um einen stimmigen Umgang miteinander. Also im Prinzip erodieren wir ja mit solchen Geschichten den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt in massiver Form. Und man sieht ja auch, dass sich die Medien ja auch immer oder die Mainstream-Medien ja auch immer weniger großer Beliebtheit erfreuen. Also da ist ja jetzt schon bei sehr vielen Menschen ein Widerwille oder ein ständiges Hinterfragen von dem, was da einem erzählt wird, zu vermelden. Und das ist auch natürlich bedenklich, aber ich denke, dass wir zugleich, letzte Bemerkung dazu, auch bei den alternativen Medien eben aufpassen müssen, dass wir auch um eine objektive Betrachtung bemüht bleiben und eben auch nicht in die Versuche der Versuchung erlegen, dass wir eben oder Menschen, die dort aktiv sind, eben der Versuchung erlegen, dass sie erliegen, dass sie eben auch nur einseitig berichten oder eben zu plakativ oder zu vorverurteilend und so weiter. Das ist ja auch nochmal ein zusätzliches Problem, was eben immer wieder im Raum steht.
Ja, nur die Kritik an den Medien ist eine Sache. Eigentlich müssen wir die Konsumenten kritisieren, weil die haben es in der Hand, was gesendet wird. Bei den Alternativen, aber auch zum gewissen Teil bei den staatlichen Medien. Wenn keiner das anschaut, gibt es keine Werbeverträge, gibt es keine Unterstützung. Und wenn die Zuschauer Qualität einfordern über geprüfte Nachrichten mit Quellen, so wie es teilweise im Ausland noch passiert, dann ist das, dann wird sich das durchsetzen. Aber Konsumenten gehen auf Sensation. Da kommt es nicht darauf an, ob etwas richtig ist. Die verlangen auch nicht die Erklärung, sondern es wird halt subjektiv etwas in eine Meldung hinein interpretiert. Ob das dann richtig ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und dann über stille Post wird das weiterverteilt. Und dann haben wir eben genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir wollen. Das heißt, der Bürger muss den Medien gegenüber ganz klare Forderungen zeigen. Und wenn die Forderungen nicht erfüllt werden, eben die Medien entsprechend abstrafen. Das nächste ist, wie man gegen die Justizwillkür und alles vorgeht bei uns in Deutschland. Erstmal, indem man bei jedem Verhalten, was durch möglichst objektive Betrachtung strafbar sein könnte von staatlicher Seite, unter Berufung auf § 138 Absatz 3 Strafgesetzbuch zur Anzeige bringt. Denn da steht drin, wenn man glaubhaft von einer geplanten Straftat oder von einer begangenen Straftat Kenntnis erlangt, ist man verpflichtet, das zu melden, sonst macht man sich strafbar. Also bitte, wir sehen ständig Verbrechen und Straftaten durch staatliche Organe. Also bitte macht die Anzeigen, weil irgendwann, wenn die zu viele Anzeigen bekommen, dann merken die, dass ein entsprechender Widerstand da ist. Allerdings muss man sich natürlich klar sein, genauso wie beim Unterschreiben jeder Petition, die sich gegen Handlungen vom Staat richtet, werdet ihr dafür früher oder später auf einer Liste als eine unbequeme Person landen. Nur ist, man muss sich halt überlegen, wie, was ist einem lieber? Ein bisschen Probleme beim Staat, aber eventuell eine gewisse Chance, dass wir eine lebenswerte Zukunft haben, oder den Kopf in den Sand stecken und warten, bis es so oder so zu spät ist. Also umso größer die Anzahl der Menschen ist, die sagt Stopp, genug, umso besser sind unsere Chancen. Und der einzige Punkt, wo die uns beherrschen können, ist bei uns im Kopf. Das ist unsere Angst. Solange wir uns von denen einschüchtern lassen, funktioniert das. Wenn wir keine Angst mehr haben vor denen, weil wir wissen, dass sie auch nur mit Wasser kochen, dass die diejenigen sind, die die ganze Zeit das Recht sprechen, nicht wir. Wenn wir uns also fortbilden, das kostet natürlich alles Zeit, ist anstrengend und so weiter, aber wenn wir das kritisch und objektiv machen, dann können wir das verändern. Schlecht ist es, wenn man einfach nur Sachen übernimmt und dann meint, dass man in jedem Bereich der Experte ist. Wenn es zum Beispiel um die WHO-Verträge geht, habe ich zwar auch ein gewisses Wissen, aber bei weitem nicht das Wissen von meinem Kollegen Uwe Ganz. Dann verweise ich auf den, weil ich weiß, mein Schwergebiet sind die Menschenrechte und alles, was damit zu tun hat. Es geht natürlich vieles rein. Es geht in die Geschichte, es geht auch mit in die Medizin, aber in den ganzen Bereichen habe ich ein Randwissen und hole mir Experten dazu und konzentriere mich auf mein Fachgebiet. Und das müssen wir auch wieder anfangen, dass wir wirklich uns auf richtige Experten verlassen und die unterstützen und uns gemeinsam als Team von Leuten, die auf nachprüfbarer Basis, auf belegbarer Basis arbeiten, dem Unrecht widersetzen.
Das ist natürlich alles extrem schwierig, weil auch diese Experten, die können ja auch wieder ab irgendeinem Punkt, ich weiß nicht, sich natürlich irren und irgendwie abweichen vom geraden Weg und was weiß ich, unter Druck geraten und so. Ich glaube, es ist trotzdem so, dass wir halt einfach selber immer bei allem wachsam bleiben müssen und eben ganz genau hingucken. Und das ist eben auch eine Aufgabe, die neu ist, also die man vielleicht früher so ein bisschen verspürt hat, aber die jetzt eben aus meiner Sicht sehr, sehr drängend geworden ist. Ich meine, die Menschen stimmen ja auch teilweise mit den Füßen bereits ab und wenden sich ab von bestimmten Mainstream-Medien, aber die werden natürlich künstlich auch über Unterstützung, gerade in der Corona-Zeit gab es ja auch Zuwendungen, damit diese Medien durch die schlimme Zeit kommen, haben sie dann mal die ein oder andere Spende erhalten. Und wenn man natürlich solche Dinge macht oder und die großen Organisationen oder Medien teilweise ja auch über ganze Wirtschaftsimperien verfügen und gar nicht abhängig sind davon, ob ihre Zeitungen oder sonst irgendwas verkauft werden. Also das sind natürlich auch alles Dinge, die noch dazu weitere Probleme machen, sodass halt dann auch solche Medien-Outlets eben irgendwas verbreiten können, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Aber ich denke, der Weg ist natürlich schon, wir sind einfach, auch wenn es unglaublich mühsam ist, dazu aufgerufen, ständig wachsam zu sein. Und ich glaube, es ist ja auch was natürlich unangenehm ist. Ja? Also man kann sich natürlich jetzt ganz daraus verabschieden, gar nichts mehr angucken. Oder man muss halt, wenn man Dinge wahrnimmt oder verfolgt, Fälle verfolgt und so weiter, muss man halt auch selbst irgendwie das Hirn einschalten und mitdenken und auch gucken, was erscheint denn jetzt logisch und was nicht. Und auch einfach Fragen stellen. Ich glaube, das ist dieses... Die Kunst des Fragenstellens, des Fortwährenden, ich glaube, das ist was wir nicht aufgeben dürfen oder auch teilweise eben erst neu lernen müssen. Also vor dem Hintergrund ist ja auch sehr wichtig, dass du da auch mit deinem ganzen Hintergrundwissen oder ihr da dran seid an diesen Themen und da eben kritisch dran bleibt und das eben immer wieder auch in Frage stellt, was sich da tut.
So ganz wichtig ist bei jeder staatlichen Handlung immer nach der Rechtsgrundlage fragen. Und falls ihr da ganz schnell was runterrasseln, was ihr nicht versteht, dann sollen sie es bitte wiederholen oder euch schriftlich geben. Ihr habt das Recht dazu. Ihr habt auch das Recht dazu, jeden Einsatz, der euch betrifft, zu filmen. Zu streamen, nicht unbedingt, aber zu filmen. Und wenn ihr daran gehindert werdet, begehen diejenigen eine Straftat. Und es besteht auch der begründete Verdacht der Strafvereitlung bzw. Strafvereitlung im Amt nach 258 bzw. 258a StGB. Also hier ist wichtig, dass man so viel wie möglich Beweise sammelt, dass man gleich denen aufzeigt, dass ist, dass ihr ein gewisses Wissen über eure Rechte habt. Und wenn ihr es nicht habt, dann eignet es euch an. Das wird immer wichtiger. Wir haben jetzt einen Fall gehabt in Spanien. Den haben wir dann mal eine Liste mit den Rechten des Angeklagten zugeschickt. Und obwohl sie ihn erst willkürlich verhaftet haben, sogar Elektroschocker und mit der Faust misshandelt haben, haben sie ihn dann beim Gericht ohne irgendwelche Dokumente und so weiter einfach wieder gehen lassen und gesagt, Sache ist erledigt. Das heißt, wir haben das Gericht eben in einem Schreiben darauf hingewiesen, welche Rechtsgrundlagen zu beachten sind, welche Rechte aufgrund von entsprechenden EU-Richtlinien, Menschenrechtsabkommen und so weiter einzuhalten sind und dass wir nach Abschluss die Akte begutachten werden, ob die Menschenrechte eingehalten wurden. Nachdem die das dort so noch nicht gekannt haben, gehe ich mal davon aus, haben sie das Ganze dann sofort die Finger davon gelassen. Das ging, weil es keine politische Sache war. In dem Moment, wenn es politische Sachen sind, dann spielen die ganzen Rechtsgrundlagen keine Rolle mehr. Dann hilft es auch nichts, sie einzuschüchtern, weil die dann trotzdem mehr Angst vor politischen Vorgesetzten haben als vor uns. Aber es gibt genügend Fälle, die nicht politisch sind, wo kein Medieninteresse dahinter steht etc., wo man damit immer noch Verfahren rückabwickeln kann und sein Recht erzwingen kann, und zwar auf legale Art und Weise. Aber es wird natürlich immer schwieriger.
Und wo du das Ausland angesprochen hast, gibt es denn da jetzt, seht ihr da ähnliche Fälle, auch mit Soldaten zum Beispiel? Habt ihr da was mitbekommen im europäischen Ausland, wo jetzt auch genau solche Fälle laufen? Und zweite Frage ist, welche weiteren Soldaten sind sozusagen noch in der Pipeline, da entsprechend verurteilt und eben inhaftiert zu werden? Gibt es da noch welche?
Es gibt noch Soldaten, aber die möchten nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, weil teilweise die Anwälte da nicht so begeistert sind, wenn es in die Öffentlichkeit geht und die da auch ein bisschen unsicher sind. Es möchte ja nicht jeder unbedingt seine Situation noch verschärfen, dass die Situation für Alexander, selbst wenn er rauskommt, nicht ganz ungefährlich ist, es sollte jedem klar sein. Und deswegen verstehe ich auch, wenn Leute sagen, ja, bitte aber nicht über meinen Fall berichten. Ich habe extra gefragt, ob jemand möchte, dass man darüber berichtet. In Polen gibt es seit 2021 den Verein Polimir Mondorow, Labschischwich Pokolen. Das heißt, wir verteidigen die Uniformierten für die nächsten Generationen. Da sind viele Militärangehörige dabei, aber auch Polizisten und andere Uniformierte. Und die haben auch schon im polnischen Sejm, das ist wie der Bundestag, gesprochen, haben sich eingesetzt. Und die haben natürlich auch versucht, massiv einzuschüchtern Anfang des Jahres. Hat man bei 40 Leuten eine Hausdurchsuchung durch den Inlandsgeheimdienst gemacht, hat sämtliche Laptops, elektronischen Geräte und so weiter, Datenträger beschlagnahmt, selbst bei einer Anwältin, die mit denen zusammen ist, wo Informationen der Mandanten drauf waren etc., also absolut rechtswidrig. Und hat hier versucht, mit hanebüchenen Anklagen wie ähnlich jetzt wie der Rollatorputsch und so weiter in Deutschland gegen die vorzugehen. Das ist aber zum Glück gescheitert, weil man der Öffentlichkeit, weil man auch nichts Belastbares gefunden hat auf diesen ganzen Sachen, sondern eben genau die ganze Zeit über Verstöße gegen das Recht an entsprechende Militärpolizei oder andere Aufsichtsorgane Meldungen gemacht haben, wo wegen sexueller Belästigung von Vorgesetzten oder auch im Zusammenhang mit Corona Straftaten begangen wurden. Und vermutlich war es hier auch ein Interesse, diese Daten und Beweise zu löschen. Das heißt, man geht hier auch sehr extrem vor, hat aber hier, obwohl selbst Tusk, also der Premier in Polen, die Leute einfach mal ohne Beweis und sonstiges öffentlich im Fernsehen verurteilt hat man nichts gefunden, es hat keine weiteren Anklagen gegeben, obwohl die berechtigte Beschwerde gegen die Durchsuchungen von den Gerichten dann als rechtmäßig deklariert wurde, was sie natürlich nicht waren. Und man muss wissen, in Polen entscheidet das kein Gericht, sondern das kann ein Staatsanwalt willkürlich selbst entscheiden. Und die planen auch ähnlich wie in Deutschland, dass der Geheimdienst zu jeder Tages- und Nachtzeit in Auto, Haus, Büro und überall rein kann, ohne die betroffenen Leute zu informieren und alles zu kontrollieren, also auch ohne Gerichtsbeschluss und so weiter. Wir kommen in eine Richtung, die sehr gefährlich ist, aber das, was in Deutschland den Menschen schlimm ist, ist in Polen weitaus schlimmer. Hier gibt es auch einen lokalen Menschenrechtsverteidiger, der sich für Tiere, für alte Leute, für Kinder und so weiter immer wieder einsetzt und auch Erfolge erzielt. Und dementsprechend geht man massiv gegen ihn vor. Und der ist jetzt aus England zurückgekommen, weil er da beruflich war, ist am Flughafen willkürlich auf Weisung eines fragwürdigen Staatsanwaltes für 2 Tage verhaftet worden und ist dann zum Psychiater geschickt worden, zur psychiatrischen Untersuchung, ohne dass man das Ganze begründet. Auch ich habe schon ohne Rechtsgrundlage und so weiter und ohne Nachweis, von wem das überhaupt kommt, habe ich eine Androhung bekommen. Wenn ich nicht zur ärztlichen Untersuchung bekomme, dann werde ich mit Polizeigewalt dorthin gebracht. Ich habe das Gericht angeschrieben und habe verlangt, zu wissen, auf welche Rechtsgrundlage und welcher Richter denn dafür verantwortlich ist. Die haben das nicht beantwortet, obwohl die selbst vom Innenministerium und vom Justizministerium die Anweisung bekommen haben, mir zu antworten, haben die einfach ignoriert. Also hier in Polen, da machen die gerade vor allem in Niederschlesien, was sie wollen. Wenn jemand politisch unbequem ist, wird er willkürlich einfach mal in Haft gesteckt, so wie jetzt der aus England zurückgekommen ist. Und während er in Haft war, ist woanders auch wieder ein politischer Prozess gegen ihn gelaufen, in dem er dann verurteilt wird, ohne dass er anwesend ist. Und die Gerichte ignorieren das hinterher, obwohl er ganz klar das Recht hat, bei seiner Verhandlung anwesend zu sein. Aber die ganzen EU-Richtlinien, ob es die EU-Richtlinie 216/343 ist, die Unschuldsvermutung und auch eben das Recht, dass man bei der Verhandlung dabei ist, ob das die 212/13 ist, man Recht auf Akteneinsicht und so weiter. All diese Grundlagen werden notorisch ignoriert. Wir haben in Polen eine Polizeigewalt, die das, was man in Deutschland erlebt, um ein Vielfaches überschreitet. Wir haben in der Regel so um die 30 oder mehr Fälle von Todesfällen im Jahr durch Polizeigewalt und die Polizisten werden in der Regel nicht mal suspendiert. Also was hier abläuft, das ist, können sich die Leute nicht vorstellen. Hier kann es einem passieren, wenn man als politischer Gefangener ins Gefängnis kommt, dass man mal in den feuchten Kellerraum voller Ratten kommt. Also es ist kein Zufall gewesen, dass die CIA ihre Foltergefängnisse in Polen gehabt hat, weil die sich nicht großartig von den von vielen normalen Gefängnissen unterscheiden. Und die kriegen nicht ausreichend Flüssigkeit, die kriegen nicht ausreichend zu essen und so weiter. Gewaltanwendung ist auch keine Seltenheit. Also das, was hier in Polen abläuft, das ist so extrem, das können sich die Leute in Deutschland gar nicht vorstellen. Und aber Deutschland geht sicher in die gleiche Richtung. Deswegen, während den Anfängen ist der falsche Begriff, weil es hat ja schon längst angefangen. Aber wenn die Leute nicht aufstehen, dann werden sie sich in einer Zukunft wiederfinden, die schlimmer ist als alles, was man aus Hollywood-Filmen kennt. Es ist hier, Polen ist ganz extrem und Deutschland geht in die gleiche Richtung.
Jetzt habe ich noch 2 Fragen, und zwar einmal die Geschichte jetzt der Herr Bittner, wenn jetzt da auch, sagen wir mal, die Blaulichtfamilie oder irgendjemand aus dem Beritt dieses, gut, das geht jetzt nicht mehr, weil diese Berufung, also die Bewährung widerrufen worden ist, deshalb kann man jetzt nicht die 2.500 zahlen und dann ist gut, sondern das ist jetzt im Prinzip durch in dem Moment, ja? Das könnte man jetzt nicht durch eine Zahlung nochmal kitten, also unabhängig davon, ob man es jetzt aufs Prinzip ankommen lassen möchte oder nicht, sagen wir mal aus der menschlichen Ebene, dass er jetzt rauskommt aus dieser Misere, das ist jetzt eben quasi gelaufen aktuell.
Er will das auch nicht. Nein, kann man nicht und er will es auch nicht. Er hat auch das Angebot des offenen Vollzugs abgelehnt, weil er sagt, er ist unschuldig. Also hier ist es auch ganz wichtig, dass er diese, solange es gesundheitlich für ihn verkraftbar ist und für seine Familie verkraftbar ist, dass er das vielleicht durchziehen kann, damit man hier endlich mal den notwendigen Druck aufbaut, damit sich das ändert. Ich glaube, so etwas ist notwendig. Es gibt hier 2 Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel in Polen einen Fall gehabt. Da ist jemand auch politisch, teilweise politisch, teilweise aber auch berechtigt verfolgt worden. und hat aber trotzdem keine Chance in Polen auf einen fairen Prozess. Das ist, muss man leider sagen. Und der ist in die Tschechei geflohen. Und dort hatte die Tschechei ihm dann auch Asyl gewährt und hat gesagt, sie liefern ihn nicht aus, weil er in Polen keine Chance auf einen fairen Prozess hat. Das war noch bevor der Wiederwahl von Ursula von der Leyen. Nachdem mutmaßlich Ursula von der Leyen mit Polen einen Deal gemacht hat, dass, wenn sie wiedergewählt wird, Polen wie magisch auf einmal rechtsstaatlich ist, hat Polen dann in dem neuen Bericht der Europäischen Union auf einmal Vorbildcharakter bekommen, der Europäischen Kommission, Entschuldigung, Vorbildcharakter bekommen. Es ist sogar noch gelobt worden, obwohl die Situation in Polen noch viel schlimmer ist als unter der PiS-Regierung. Daraufhin hat man ihn dann nach Polen ausgeliefert. Das ist eben das Problem, wenn auch die Europäische Union absolut korrupt ist und die Europäische Kommission hier für als politische Waffe missbraucht wird, aber nicht mehr der Wahrheit und dem Gesetz verpflichtet ist. Denn bei dem Einleiten des Verfahrens nach Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union gegen Polen hat man sich auf einen Bericht der Venedig-Kommission beim Europarat gestützt und auch einen richtigen Bericht zu der Lage in Polen, der sowieso das ganze Ausmaß noch gar nicht erfasst hatte. Aber jetzt die neuen Berichte bezüglich Polen und auch die Auszahlung der Gelder sind absolut willkürlich. Die polnische Regierung ignoriert die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Polen. Ist hier fortlaufend Rechtsstreit. Ein Teil der Richter sind sogenannte Neo-Richter, weil sie nicht im Einklang mit dem Recht ernannt wurden. Und da ist hier auch ein interner Streit entbrannt. Dann gibt es auch einen Streit darüber, ob der Justizminister immer noch der höchste Richter ist oder ein anderer. Jetzt hat auch wieder das Verfassungsgericht entschieden. Also hier ist so viel Zirkus und fehlende Rechtsstaatlichkeit. Aber wenn man eine Stimme braucht für die Wiederwahl, dann ist halt alles möglich.
Wahnsinn. Aber wie kommt man denn jetzt aus diesem ganzen Schlamassel raus? Also du sagst natürlich aufmerksame Bevölkerung hinterfragen, gegebenenfalls Strafanzeigen oder jedenfalls da die Sachen deutlich machen. Aber wie kann denn, wie also ich meine, das vollzieht sich natürlich endlos. Also es kann ja endlos dauern, bis diese ganzen Geschichten sind. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie man vielleicht schneller was machen könnte? Ich meine, diese Geschichte mit dem, ich glaube, das ist ja jetzt sogar vorgesehen in den Möglichkeiten bei den Gerichten, dass eben diese Sitzungen aufgezeichnet oder gegebenenfalls auch übertragen werden. Als grundsätzliche Möglichkeit meine ich, dass da eine Option geschaffen wurde. Also das würde ja vielleicht ein bisschen was bringen. Vielleicht müsste man sich dafür einsetzen, auch als Bevölkerung. Weiß nicht, ob das eine Idee wäre. Ist natürlich auch eine Idee für eine Opposition, vielleicht in diese Richtung zu gehen. Aber was können wir noch machen, um diese Fälle zu unterstützen oder rauszukommen aus dieser
Also die Aufzeichnung wäre eine ganz wichtige Sache, der Gerichtsverhandlungen. Die ist rechtlich auch schon möglich, obwohl es natürlich rechtswidrig von den Gerichten blockiert wird. Und zwar der Vertrag über die Europäische Union sowie der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 216c, 202.01 und 216c, 202.02 und die darauf basierten Richtlinien für Menschenrechtsverteidiger zeigen unter Römisch 3.4 ganz klar auf, dass es die Aufgabe von Menschenrechtsverteidigern ist, Verstöße gegen die Menschenrechte zu dokumentieren. Und wenn hier, was in vielen Fällen der Fall ist, der begründete Verdacht besteht, dass es hier gegen Menschenrechte verstoßen wird in einem Verfahren, dann besteht also hier auch das Recht, auf dieser Grundlage das Ganze aufzuzeichnen. Nicht unbedingt für die Medien, aber für die Analyse und könnte dann auch in einem nächsten Verfahren eingesetzt werden. Wir haben mit dieser Argumentation schon erreicht, dass dann die Verfahren zwar nicht durch uns, aber das Gericht selber aufgezeichnet wurde. Aber auch hier liegt es immer dran, wie groß der politische Druck ist, weil bei ganz klaren politischen Prozessen oder politisch missbrauchten Prozessen versucht man, das mit aller Gewalt zu unterbinden. Dementsprechend werden den Leuten auch die Handys und alles Mögliche abgenommen bei den Kontrollen, weil man genau weiß, dass man das Recht bricht und dafür braucht man keine Zeugen. Und Hier sehe ich im Moment das größte Problem, dass die Leute sich in einer Sicherheit wiegen, die nicht besteht. Die Leute haben das Gefühl, die sogenannte Corona-Zeit ist vorbei, jetzt fängt das Leben wieder an. Und die Unterstützung bei dem sogenannten Widerstand ist immer kleiner. Und das ist das größte Problem. Weil die bereiten sich schon auf die nächste Sache vor. Und statt wir in der gleichen Zeit unsere Strategien verbessern und aus den Fehlern lernen, die wir während den ersten Lockdowns und so weiter gemacht haben, ziehen sich die Leute zurück und werden erst wieder wach, wenn es zu spät ist. Das heißt, wichtig, lokale Kontakte, sich lokal strukturieren, Bürgerinitiativen gründen. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch auch gerne, solange ihr ethische Grundsätze einhaltet und selbst nicht gegen die Menschenrechte verstoßt, sich an Organisationen wie uns wenden, dass ihr Tipps und Hilfe zu bekommen. Aber wenn die Leute sich jetzt nicht vorbereiten auf die nächsten Lockdowns, die früher oder später kommen werden, vermutlich sogar schon dieses Jahr, dann ist es zu spät. Und deswegen hilft wirklich nur der persönliche Kontakt zwischen den Leuten und untereinander und ein strukturiertes und koordiniertes Vorgehen und nicht jeder einzeln für sich. Das ist eben auch eins dieser Probleme, dass die ganzen Sachen nicht strukturiert werden. Dass diesen Fehler ist, der ist auch beim Fall Bittner so. Man hätte hier viel früher schon Strukturen aufbauen können, wie man gegen die ganzen Sachen vorgeht und dann vorbereitet loslegen können, als wie aufgescheuchte Hühner, ohne das jetzt böse zu meinen, loszulegen, wenn schon zu spät ist. Ich kann natürlich hier auch nicht über alles reden, was hier teilweise geplant war, was aber dann nicht mehr funktioniert hat. Weil hier ein bisschen nicht sauber vorgegangen wurde von staatlicher Seite. Aber bereitet euch vor, wenn ihr politische Gefangene seid, habt es ja schwierig, aber wenn ihr noch politische Angeklagte seid, dann fragt bei einem europäischen EU-Land am besten oder auch in einem Ausland, was jetzt nicht gerade feindlich der EU gegenüber gestimmt ist, um politisches Asyl. Dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, dass ein dortiges Gericht, so wie ich es erzählt habe, wie es mit der Tschechei und Polen war, über die Rechtmäßigkeit entscheidet. Und wenn ein Gericht entscheidet, zum Beispiel, was weiß ich, in Spanien ist kein gutes Beispiel, was weiß ich, in Ungarn, in Österreich, in irgendeinem anderen, in Belgien oder sonst wo, dass das Verfahren gegen euch nicht im Einklang mit den Menschenrechten und dem Recht ist, dann kommt Deutschland in Erklärungsnot und es kann ein Druck auf Deutschland aufgebaut werden, der was verändern kann. Weil dann ein Gericht eines anderen, am besten wie gesagt EU-Landes, entschieden hat, dass das, was in Deutschland abläuft, nicht rechtens ist. Und das zu entkräften von deutscher Seite wird dann schwierig. Deswegen ist das eine Sache. Aber wie gesagt, politisches Asyl oder wenn ihr in dieses Land geht, wenn ihr dort seid, dort bei den lokalen Behörden melden, dass es nicht heißt, ihr seid geflohen oder seid untergetaucht, sondern dass ihr dort einstweiligen Rechtsschutz beantragt, damit dort ein Gericht entscheidet, seid ihr tatsächlich politisch verfolgt oder nicht. Das ist eine Sache, die ich empfehlen kann, weil wenn jemand politisch gefangen ist, dass er dann noch zu seinem Recht kommt, wenn er schon im Gefängnis sitzt, ist sehr, sehr schwierig. Und selbst bei dieser großen Aufmerksamkeit von Bittner hat sich bis jetzt noch nicht viel getan.
Also das ist ja wirklich nochmal ein sehr spannender Gedanke. Allerdings kann es natürlich auch Limitierungen geben, weil vielleicht die Korruption in den Ländern, in den anderen Ländern auch nicht unbedingt von schlechten Eltern ist. Ja, also das ist ja so ein bisschen, da muss man ja schon Glück haben, dass man dann eben gerade zufälligerweise jemanden erwischt, der dann entsprechend über den Asylantrag entscheidet, der eben vielleicht wirklich das sich nochmal objektiv anguckt. Ja, das ist bestimmt auch nicht so einfach. Auf der anderen Seite finde ich es einen sehr guten Ansatz. Man mischt damit das ganze System zumindest ein bisschen auf, indem eben auch andere Länder dann plötzlich drauf gucken und das eben nicht eine rein deutsche oder rein holländische oder was weiß ich Angelegenheit ist. Ja, das ist schon spannend. Ich glaube,
hier muss man die Politik anschauen. Jetzt Ungarn ist zum Beispiel im Moment sicherlich jemand, der ganz gerne mal zeigen würde, dass Deutschland sich nicht ans Recht hält. Ein guter Kandidat. Es gibt auch sicherlich andere. Man muss immer schauen, Um welches Feld geht denn das Verfahren? In welchem Bereich? Und wie stehen da die einzelnen Länder dazu? Und dementsprechend ist es dann sinnvoll, ein entsprechendes Land auszuwählen oder lieber zu meiden, weil dort noch härter gegen die Leute vorgegangen wird. Also hier sollte man sich rechtzeitig schlau machen, kann auch gerne dann bei uns, wenn man politisch verfolgt ist, uns auch nachweisen kann. Also wir arbeiten immer nur auf Basis von Akteneinsicht und so weiter, weil wir müssen die Sachen belegen können. Und wenn wir Akten haben und hier sagen, ja, auch in unserer Ansicht nach ist hier eine ganz klare politische Verfolgung, dann geben wir der Person natürlich auch eine Analyse von uns mit, wo wir aufzeigen, gegen welches Recht verstoßen wird, und weisen das Gericht darauf hin, dass, wenn es das ignoriert, dass es dann eben auch gegen ein Recht verstößt. Und das ausländische Gericht, egal in welchem anderen EU-Land, hat nicht den politischen Druck wie das Gericht in Deutschland. Und dass ein deutscher Richter sich überlegt, ob er sich mit irgendeinem Politiker in Deutschland verscherzt, ist eine Sache. Aber einen Richter in Italien, in Spanien, in Portugal, Frankreich oder sonst wo wird wenig interessieren, was jetzt hier ein Buschmann, eine Faeser, eine Baerbock oder wer auch immer davon hält. Es ist übrigens der CCPR-Menschenrechtsausschuss hat in seinem siebten Bericht über Deutschland kritisiert, dass in Deutschland der Straftatbestand der Beleidigung immer noch existiert und dass er sogar verschärft wurde und dazu missbraucht wird, die Meinungsfreiheit einzuschränken oder abzuschaffen. Also hier wird schon im Ausland wahrgenommen, was in Deutschland passiert, wie hier die Grundrechte in die Grundrechte eingegriffen wird. Und man braucht nicht glauben, dass dieses arrogante, hochnäsige Deutschland im Ausland unbedingt besonders beliebt ist. Das heißt, hier gibt es durchaus Chancen, Deutschland mal eins auf die Finger zu geben, wenn es ein offensichtlich politischer Fall ist, der jetzt nicht im Interesse eines ausländischen Landes ist, dass sie den aufrechterhalten.
Das stimmt, wobei ich denke, ich meine, eigentlich müsste man doch, wenn man den Anspruch hat, sich in einer, wie will man sagen, anders gearteten Welt zurechtzufinden, ja, in einer auf mehr Menschlichkeit oder wie auch immer gerichteten Welt, und wo man auch sagt, man möchte eben genau diese missbräuchlichen Dinge nicht mehr haben, da müsste man sich ja eigentlich aus eigenem Antrieb schon von Beleidigungen fernhalten. Ja, ich glaube, das wäre sehr wünschenswert, weil mit Beleidigungen durchsetzte Kommunikation natürlich immer schwierig ist, und da wird man nicht auf einen soliden gemeinsamen Boden stehen können. Also ich glaube, das wäre schon ein Appell, wahrscheinlich unabhängig davon, ob es jetzt strafrechtlich normiert ist oder nicht. Ich glaube, dass das einfach in eine moderne Kommunikation gar nicht hineingehört. Ich habe jetzt noch mal einen letzten...
Entschuldigung, da möchte ich ganz kurz noch was sagen. Das geht ja nicht darum, um tatsächliche Beleidigungen, die jemand anderen erniedrigen, sondern es geht darum, dass wir immer öfter Situationen erleben, dass die Wahrheit als Beleidigung bestraft wird, als Anzeige gebracht wird, vor allem wenn es um Personen des politischen Lebens geht. Und es gibt auch so, wenn jemand schikaniert wird, provoziert wird, und dann darauf reagiert, dann ist es auch nochmal eine andere Sache, als wenn jemand von sich aus hier beleidigt. Und das wird ja vor allem im politischen Zusammenhang missbraucht. Der 188er, der ist ja absolut nicht mit den Menschenrechten vereinbar. Das sehen auch, sieht auch wieder der Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen genauso. Aber das interessiert halt in Deutschland niemanden, weil die Justiz total politisch missbraucht wird.
Ich glaube, es ist also auf jeden Fall in diesen Tagen, jetzt sind ja die Menschen kommen ja jetzt quasi aus 4 Jahren, also wer sich jetzt schon vor 4 Jahren Gedanken gemacht hat darüber, was Corona hier macht mit der Demokratie oder sagen wir mal die Maßnahmen damit machen, der ist natürlich jetzt schon 4 Jahre lang in einem Kampf, ja, das ist ja auch natürlich nicht, also du ja sicher schon länger, auch durch deine ganzen Aktivitäten und viele andere Aktive jetzt auch schon, aber es ist ja doch so, dass die Menschen eigentlich, also deshalb kann ich auch verstehen, dass manche sich da auch hinausziehen, weil sie eben einfach sagen, also ich kann dieses ganze Schreckliche, dieses ganze Gekämpfe und diese ganzen Auseinandersetzungen, das ist ja auch Jura, kann ich eigentlich gar nicht mehr ertragen, irgendwie mein Herz lechzt nach Frieden und Natur und irgendwie gut sein miteinander. Aber ich glaube, gleichzeitig dürfen wir eben trotzdem das nicht aus den Augen verlieren, weil natürlich diese Sachen, die wir da eigentlich vielleicht im Endeffekt haben wollen, natürlich auch nur um den Preis zu haben sind, dass wir eben bekämpfen, dass das nicht uns genommen wird. Ja, und das eben, es kann ja nicht, ich kann mich nicht sozusagen nur zurückziehen und sagen, ich will jetzt irgendwie ganz privatständig meine Seele baumeln lassen, aber sehe, dass links und rechts Unrecht geschieht, dann werde ich es eben einfach nicht, da wird halt einfach da nichts passieren und ich muss fürchten, dass es eben dann mir demnächst auch an den Kragen geht oder die Sachen sich negativ insgesamt für die Demokratie und für das Miteinander entwickeln. Also deshalb muss man natürlich trotz all dieser vielleicht Anstrengungen der letzten Jahre auch gucken, dass man eben weiter Kurs hält und diese Dinge anprangert. Und da gibt es natürlich auch im Moment, glaube ich, eine größere Bewusstheit für die Probleme, die jetzt im Rechtsstaat zu sehen sind, weil viele Menschen eben erst in den letzten 4 Jahren da ein größeres, einen genaueren Blick entwickelt haben in Bezug auf die Problemzustände. Sprich, das ist auch eine Chance, in der wir uns befinden und nicht nur eine Krise.
Im Moment ist die größte Chance, dass die ganzen Parteien, die großen Parteien angeschlagen sind, aber auch die AfD noch zu schwach ist. Das heißt, im Moment sind eigentlich alle Abgeordneten, alle Parteien die Meinung der Bürger angewiesen. Und das sollte man nutzen, um entsprechenden Druck auf seinen Abgeordneten auszuüben, dass es hier eine Aufarbeitung gibt der letzten 4 Jahre, dass die Verfolgung von Leuten, die sich für Frieden einsetzen, aufhört, dass die ganze Leute, die zu Unrecht bestraft wurden während der sogenannten Corona-Zeit, entschädigt werden, soweit noch möglich, und die Urteile aufgehoben werden. Diese ganzen Sachen, da haben wir aufgrund der destabilen Lage der Politik in Deutschland im Moment eine sehr große Chance. Und deswegen haben wir auch gerade jetzt, weil ja zwischen der CDU und SPD in Niedersachsen die Stimmung sehr schlecht ist, die Situation genutzt, dass wir gedacht haben, vielleicht hilft das beim Druck aufzubauen, dass die Ministerin der Justiz, Dr. Katrin Wahlmann, ihres Amtes enthoben wird, weil die absolut unwürdig ist und dieses Amt beschmutzt hat. Und ob es was hilft, weiß ich nicht. Aber wenn man es nicht probiert, dann kann man auch nichts ändern. Und hier kommt es einfach auf die Masse drauf an. Wenn jetzt wirklich die Leute aus der Lethargie erwachen und sagen, wir haben die Schnauze voll, wir wollen was ändern, dann ist jetzt Zeit, Druck auf die ganzen Abgeordneten zu machen, weil die brauchen im Moment alle jede Stimme, damit sie regierungsfähig bleiben oder werden. Und das ist eine Chance, was zu verändern.
Ja, die Krise als Chance. Oder ich bin froh, dass ihr da so aktiv seid. Das ist wirklich toll. Und auch vielen Dank für dieses Update, dass wir wissen, wo wir im Moment stehen und auch, was man machen kann. Und wir bleiben weiter in Kontakt. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Gesamtgemengelage. Aber ich denke, es kann auch sein, dass wir eben mit dem verschärften Blick auf die Dinge doch eine Gegenbewegung lostreten können. Und es ist ja doch so, dass wir auch in bestimmten Gerichten zumindest leise oder kleine Pflänzchen sehen an Dynamik, so wie wir das ja auch in Amerika bei den von der Leslie Mnuchin angeschobenen Rechtsstreitigkeiten ja auch sehen, dass da Bewegung drin ist durchaus. Und da ist vielleicht auch noch nicht alles verloren. Und vielleicht reiten dann Richter auch auf einer neuen Woge von Rechtsbewusstsein auch gerne mit, zumindest manche, die eben vielleicht nicht zu sehr verfilzt sind mit dem System. Also das kann man auf jeden Fall nur hoffen. Und wir müssen eben die entsprechenden Schritte tun, dass es sich in diese Richtung bewegen kann, wenn da Potenzial ist. Also vielen Dank für deine Arbeit, eure Arbeit.
Ich danke auch, dass ich hier war und habe am Schluss noch eine Bitte. Für alle Leute, die Opfer geworden sind in den letzten 4 Jahren und bereit sind, da ihre Akten zur Verfügung zu stellen. Wir haben dem Freistaat Bayern, wie gesagt, eine Frist gesetzt. Wir haben viele Unterlagen, aber umso mehr, umso besser. Wir werden uns an sämtliche Ministerpräsidenten oder Präsidenten und Regierungen in der EU wenden und auch an die Europarat und die Europäische Kommission, und die fehlende Rechtsstaatlichkeit in Deutschland anhand der uns vorliegenden Fälle und potenziellen neuen, falls wir hier noch weitere Unterlagen bekommen oder andere Verbände hier uns auch unterstützen wollen, dann zukommen lassen und hoffen, dass ein Verfahren nach Artikel 7 des Vertrages über die Europäische Union diesmal nicht gegen Polen, sondern gegen Deutschland eingeleitet wird, wenn die diese Frist verstreichen lassen und nicht zur Rechtsstaatlichkeit zurückkommen. Sprich, sollte eben Alexander Bittner nach dem 8. Oktober immer noch Haft sein, dann werden wir da loslegen. Und da sind wir dankbar um jede Unterstützung. Aber wie gesagt, wir brauchen immer Beweise, die auch gerichtsverwertbar sind. Also Kopien der Akten, der Urteile, Begründungen etc. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Ich bin gespannt, was sich bei euch da im weiteren Verlauf noch tun wird. Vielen Dank dir.
Ich danke auch.
Tschüss. Ja, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast. Wir bleiben im Juristischen. Ich freue mich, dass ich hier Rechtsanwalt Frank Großenbach begrüßen kann. Frank, hallo.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, und du hast uns ein paar juristische Themen mitgebracht, die auch von Interesse sind, die wie will man sagen, zeitgeschichtlich wertvolles Geschehen, was doch gewisse Fragen auch aufwirft.
Ja, also relativ kurzfristig haben wir uns ja abgesprochen, dass ich mich zu den Ereignissen im Landtag Thüringen mal äußere. Und entscheidend ist ja das Ansinnen der vielen kleineren Fraktionen gewesen, eine Geschäftsordnung durchzusetzen, die die ehemalige Landtagspräsidentin vorgegeben hat mit ihrer Einladung. Also die vormalige Präsidentin lädt immer den neu gewählten Abgeordneten dann ein, um den Landtag zu besetzen. Und diese Einladung war verbunden mit einer rudimentären Geschäftsordnung, die natürlich in Absprache mit den kleineren Fraktionen abgestimmt war. Und die Auffassung des Alterspräsidenten war nun, dass die verflossene Landtagspräsidentin nun gar keine Kompetenz dazu hat, dem neu sich zu konstituierenden Landtag eine Geschäftsordnung vorzugeben. Das war aber die Vorstellung der kleineren Fraktionen. Und da hat er sich über mehrere Stunden hin versucht durchzusetzen mit seiner Rechtsauffassung, dass nämlich ausschließlich das Gesetz Anwendung findet. Durch Paragraf 1, in Thüringen haben die ein Geschäftsordnungsgesetz für den Landtag, Paragraf 1. Und da ist geregelt, dass die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages so lange gilt, bis eine neue Geschäftsordnung verabschiedet ist. Also quasi eine kontinuierliche Fortsetzung der Geschäftsführung des alten Landtages hinein in den neuen Landtag. Das bedeutet, dass wir eigentlich dann die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages hineinzuschauen haben, was da für die Konstituierung geregelt ist. Und geregelt ist, der Landtag tritt spätestens am 30. Tage nach der Wahl zusammen. Zur ersten Sitzung wird der Landtag von der bisherigen Präsidentin einberufen. Das ist ja passiert. Die erste Sitzung des Landtags leitet das an Jahren älteste Mitglied des Landtages, bis die neu gewählte Präsidentin bzw. der neu gewählte Präsident das Amt übernimmt. So. Und der Alterspräsident, in Absatz 3 ist das geregelt, der ernennt zwei Abgeordnete zu vorläufigen Schriftführern und lässt die Namen der neuen Abgeordneten aufrufen, um die Geschäftsfähigkeit des Landtags zu bestimmen, die Beschlussfähigkeit. Und dann wird die Beschlussfähigkeit des Landtages festgestellt durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten. So, und das bedeutet, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, die einzuhalten ist, und die ist abgeleitet aus der Verfassung. Das ist Artikel 57 der Landesverfassung Thüringen. Der Landtag wählt aus seiner Mitte den Präsidenten und die Schriftführer. Und erst in Absatz 5 dieses Artikel 57 steht geschrieben, der Landtag gibt sich eine Geschäftsordnung. Das bedeutet, aus dieser Reihenfolge lässt sich erschließen, dass der Präsident zuerst zu wählen ist, sodass mit der Wahl des Präsidenten die Konstituierung des Landtags abgeschlossen ist und erst dann der Landtag sozusagen arbeitsfähig ist, nämlich durch Protokollführer und durch den Präsidenten, an den dann der Alterspräsident die Leitung übergibt. Das war ein ganz klares Programm, was das Gesetz vorsieht. Die Gegenauffassung sagt, das war die sozusagen, was die Minderheitsfraktionen vorgetragen haben im Landtag, dass sie jederzeit Geschäftsordnungsanträge stellen können und sozusagen auf die eine Geschäftsordnung hinwirken können, noch bevor der Landtag konstituiert ist. Das ist sozusagen die Divergenz der Rechtsauffassung, die ja aufeinander geprallt sind. Hintergrund ist, dass der Alterspräsident sozusagen, da gibt es nämlich eine Regelung, dass nach Fraktionsstärke nämlich der Alterspräsident dann einen Vorschlag aus der Fraktion nehmen kann, nämlich die größte ist ja die AfD, um dann einen Präsidentin oder Präsidenten vorzuschlagen, der zu wählen sei. Und das wollten die vielen kleineren Fraktionen eben unbedingt verhindern, weil dann der Alterspräsident, möglicherweise war die Vorstellung damit verbunden, der kann dann quasi die ganze Riege der AfD-Abgeordneten durchgehen, wer denn nun für die Mehrheit auch mehrheitsfähig ist. Es gibt keine Regel, dass die Abgeordneten gezwungen wären, sozusagen der größten Fraktion den Präsidenten zukommen zu lassen. Also das ist zwar üblich, dass das so gehandhabt wird, aber es ist nicht zwingend. Die ganze Chose ist dann so abgelaufen, dass dann der Geschäftsführer der CDU-Fraktion dazu gekommen ist, das Landesverfassungsgericht anzurufen, um eben die Rechtsauffassung, die von den Fraktionen, den kleineren, vertreten wird, durchzusetzen. Ich meine, ich verstehe nicht ganz, wie Sie beraten worden sind, weil dass der Alterspräsident zunächst erstmal Schriftführer bestimmt, damit überhaupt was aufgeschrieben werden kann, sozusagen offiziell aufgeschrieben werden kann. In so einer Sitzung ist eigentlich sowas Normales, dass man selbst das verhindert hat, ist aus meiner Sicht unprofessionell gewesen. Also die Stimmungsmache, die dann aufgekommen ist, ist sehr unwürdig gewesen. Das haben ja wahrscheinlich viele sich das angeschaut. Es gibt eine Zusammenfassung, ein RAF, einen schnellen Durchlauf. Den hat auch Heinz Media in seinen Telegram-Kanal gestellt. Und da muss man sich also nicht die ganzen Stunden antun, sondern da wird es komprimiert auf die tatsächliche Debattenzeit, die ungefähr nur eine Stunde war. Und jetzt warten wir alle auf das Ergebnis, wie denn das Landesverfassungsgericht in Thüringen entscheiden wird. Es wäre ganz wichtig, dass der Alterspräsident in seiner Funktion ganz klar bestätigt wird, damit auch Recht und Gesetz, auf das er sich ja immer berufen hat, auch deutlich in dieser Entscheidung verkörpert wird. Aber wir werden ja die Entscheidung noch diesen Abend, diese Nacht mitbekommen, weil morgen am Samstag um 9.30 Uhr soll diese Verhandlung, also diese Zusammensetzung und die Wahl des Präsidenten des Landtags soll dann fortgesetzt werden. Da bin ich mal gespannt. Wir werden sicherlich im Laufe des Abends und der Nacht werden wir die Entscheidung präsentiert bekommen über verschiedene Kanäle. Ich nehme an, dass das Landesverfassungsgericht schon wusste, dass es heute tagen würde und dass die sich da vorbereitet haben. Ich denke, das haben wir mitbekommen und die haben sich dann darauf eingestellt. Und im Grunde ist es ja auch eine ganz einfache Frage. Die Geschäftsordnung, gibt es eine? Ist die gesetzlich geregelt? Da muss man sagen, ja, es gibt eine. Die wirkt auch fort, auch in den neuen Landtag hinein und kann erst dann geändert werden, wenn der konstituiert ist und kann nicht sofort geändert werden. Also man muss sich schon vorstellen, ich habe mich ein bisschen erinnert an manche Parteitage der Basis, wo dann aufgeregte Leute meinen, sie müssten Geschäftsführungsanträge stellen. Dazu habe ich ja auch gehört bei der Basis, dass ich dann ungefragt und unaufgefordert Geschäftsordnungsanträge gestellt habe, so wie mir das damals vorkam, war das allerdings berechtigt. Aber hier in dem Falle denke ich, in dem Parlament, im Landesparlament Thüringen, denke ich, es war nicht berechtigt, weil, das hat auch der Alterspräsident richtig erkannt und richtig dargelegt, er sei gar nicht befugt gewesen, als Alterspräsident eine Debatte zur Geschäftsordnung zu leiten und darüber abstimmen zu lassen. Das sieht nämlich die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages bei der konstituierenden Sitzung gar nicht vor. Da gibt es eine ganz klare Reihenfolge, die ich ja eben benannt habe. Und da sind eben die Schriftführer zu wählen, die Vorläufigen, die zwei. Und es ist auch die Fraktion nach ihrer Stärke aufzufordern, Vorschläge zu machen für den Landtagspräsidenten. Und genau an diese Regelungen hat er sich gehalten. Und das Framing war sehr, sehr schlimm. Also das muss ich sagen, weil der der Geschäftsführer der Fraktion der CDU, der hat sich hinreißen lassen zu der Äußerung, was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Und wer das in einem deutschen Parlament ausspricht, das Wort Machtergreifung, der weiß natürlich, welche Konnotation mit diesem Wort in einem Parlament gemeint ist. Und das hat er natürlich auch ganz bewusst so angesprochen. Und ich denke, das ist ganz klar eine Verharmlosung des Nazi-Regimes gewesen. Und ich werde den Andreas Bühl, das ist ja der Fraktionsvorsitzende da, den werde ich auf jeden Fall verdächtigen, eine Straftat begangen zu haben. Und da muss man mal sehen, wie die Staatsanwaltschaft sich da rauswindet. Ich habe ja schon mehrere Strafanzeigen gegen Politiker gestellt, die ja durch die Staatsanwaltschaften meistens nicht angenommen werden, weil es sich meistens um Politiker gehandelt hat, die den herrschenden Parteien angehören. Ja, wir wissen ja alle, der Herr Höcke ist ja auch Mitglied des Landtages in Thüringen. Und bei dem hat die Staatsanwaltschaft ja keinerlei Problem gehabt, den anzuklagen wegen Gebrauchs von Symbolen oder Sprüchen und hat ihn ja verurteilt den Spruch gebraucht zu haben, alles für Deutschland, was ich hier nur als Zitat einführe, und hat gemeint, es wäre ihm zuzumuten gewesen, das als Spruch der SS erkennen zu können. Nein, der SA vielmehr. Entschuldigung, das war falsch zugeordnet. Das wurde wohl der SA zugeordnet. Und da gab es in Thüringen ja einen Prozess in Erfurt. Da war ich auch zugegen am letzten Verhandlungstag. Und ich habe dann gesehen, wie der Vorsitzende Richter dann genüsslich davon berichtet hat, dass er, der Höcke, als Geschichtslehrer natürlich diesen Spruch hätte kennen müssen, dass es dieser Spruch der SA zuzuordnen sei, obwohl, und das ist leider dort nicht diskutiert worden, obwohl es Broschüren gibt des Landesverfassungsschutzes in Hessen und in Thüringen, und in beiden Broschüren ist dieser Spruch, alles für Deutschland, ist nicht als SA-Spruch aufgeführt und auch nicht unter sozusagen Strafe gestellt dort. Also es gibt keinen Hinweis darauf von Seiten des Staates, dass dieser Spruch sozusagen untersagt wird. Und dem Bestimmtheitsgrundsatz wird eigentlich nur Genüge geleistet, wenn der Staat zumindest durch seine Verfassungsschutzämter uns Bürgern mitteilt, welche Sprüche als SS-Sprüche zu gelten haben, weil wir können ja nicht die gesamte Geschichte und wir können nicht in Mein Kampf von Hitler lesen oder die Reden von Goebbels lesen, um uns kundig zu machen, welche Sprüche denn typischerweise im Dritten Reich bestimmten verbrecherischen NS-Organisationen zuzuordnen sind. Ja, aber das hat den Richter gar nicht gekümmert. Eigentlich war klar, dass es niemand gewusst hat, und selbstverständlich wussten das auch die Richter nicht, die Rechtsanwälte hätten es nie gewusst, die Staatsanwälte hätten es nie gewusst. Sie haben es halt ausgegraben, weil es auf dem Dolch der SA eben drauf stand, alles für Deutschland. Und allein dieser Umstand hätte genügt, ihn in das Wissen lassen zu können. Und das ist natürlich abwegig, weil auch ein Geschichtslehrer muss nicht jeden Spruch kennen, der auf irgendeinem Dolch im Dritten Reich eingraviert worden war. Also es wird natürlich hier in Deutschland mit zweierlei Maß gemessen, wenn es um die Zitate aus dem NS-Regime gestellt ist. Und wir haben ja dann die Rechtsprechung, die auch diese Verharmlosung ganz deutlich verfolgt. Wenn wir Vergleiche bringen mit der NS-Zeit, dass wir sagen, die Zeit, die wir heute erleben, erinnert uns an, das dürfen wir ja nicht aussprechen, aber ein Fraktionsvertreter der CDU darf heute in einem Parlament, Landesparlament, ganz offen aussprechen, was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Und man kann ja wohl kaum das rechtmäßige Festhalten eines Alltagspräsidenten an Recht und Gesetz, nämlich an die Verfassung des Landes Thüringen und das Gesetz, das Geschäftsordnungsgesetz des Landes Thüringen und an die Geschäftsordnung, die jetzt auch erstmal gilt, wenn er sich immer daran hält, kann man ja wohl kaum als Machtergreifung sehen, weil Machtergreifung bedeutet nämlich genau über diese gesetzlichen Bestimmungen hinweggehen und selbst Gesetze und Recht setzen zu wollen außerhalb des Parlaments, außerhalb der Gesetze, die das Parlament bereits abgesegnet hat und beschlossen hat. Und dazu sollte er ja aufgefordert werden, nämlich das Gesetz, was er vorgefunden hat, zu brechen. Rechtsbrecher waren ganz klar die Minderheitsfraktionen, die permanent ihn unterbrochen haben, in unschöner Weise, denen auch immer das Mikrofon freigeschaltet wurde. Ganz im Gegensatz zur Basis, wo ich damals nämlich nie ein Mikrofon freigeschaltet bekommen habe. Das muss ich jetzt auch mal so sagen. Also wenn man sich überlegt, wie strikt Recht und Gesetz, was man als Recht und Gesetz angesehen hat, auf den Parteitagen der Basis durchgesetzt hat, dass man keine Mikrofone freigeschaltet hat, wenn man sich das überlegt hat, wie das hier in einem Landesparlament passiert ist, dann muss ich mich wirklich fragen, in welchem Kindergarten sich eigentlich diese Parlamentarier aufhalten, wenn sie hier jemanden noch nicht mal zuhören und noch nicht mal begreifen, dass es diese Rechtsauffassung eben gibt, ob sie ihnen gefällt oder nicht, sondern das ist über eine Rechtsauffassung, die der Alterspräsident dort vertreten hat, die sogar sehr gut vertretbar ist. Und ich hoffe darauf, dass eine sehr gut zu vertretende Rechtsauffassung nicht konterkariert wird durch ein Landesverfassungsgericht. Da sind wir mal alle gespannt darauf. Und ich hoffe sehr darauf, dass nach Recht und Gesetz auch das Landesverfassungsgericht in Thüringen entscheidet.
Frank, sagst du noch mal, mein Statement dazu. Ja, sagst du noch mal ganz kurz für die Dokumentation oder den historischen Zusammenhang noch mal, wie diese Wahl dort eigentlich ausgegangen ist und welche die Minderheitenfraktionen gewesen sind, die hier entsprechend agiert haben, nur dass wir es auch noch mal hier in einem zusammengefasst haben.
Also in Thüringen hat die SPD den geringsten Anteil im Landtag, dann kommt die BSW, dann kommt die CDU und die größte Fraktion ist die Fraktion der AfD in Thüringen. Also okay. Die Minderheiten sind die SPD, die BSW und die CDU. Das sind die Minderheitsfraktionen dort. Und andere Parteien haben es nicht geschafft, in den Landtag einzuziehen, also nicht die Linke und nicht die Grünen, die haben es nicht geschafft. Also der Osten ist natürlich weitgehend desillusioniert. Der Osten ist natürlich, ich war zufälligerweise zur Landtagswahl, war ich auch, also da war ich in Brandenburg, muss ich sagen, zu der Wahl in Brandenburg war ich in Brandenburg. Und wenn man die Stimmung dort so ein bisschen aufnimmt von den Menschen dort, ich wundere mich überhaupt noch, wie eine Partei wie die SPD oder die Grünen, wie die überhaupt noch Wählerstimmen dort erhalten können, weil die Stimmung einfach ganz klar so ist, dass man sagt, wir halten uns nicht mehr ans Framing, was hier durchgesetzt werden soll. Und ich finde, ich habe mir auch den Artikel, also die Berichterstattung im ARD-Fernsehen mir angeschaut und die erste Reaktion war eigentlich, dass ich gesagt habe, ab jetzt kann man wirklich keine GEZ-Rundfunkgebühren mehr bezahlen, weil es einfach überhaupt keine ausgewogene Berichterstattung war, sondern es war absolut geframed. Man hat nicht verstanden, aus welchen guten Gründen der Alterspräsident gehandelt hat. Und das ist ja die Aufgabe der ARD, wäre es ja gewesen, bei der Tagesschau ganz klar herauszustellen, warum sich der Alterspräsident dazu entschieden hat, das Gesetz heranzuziehen und warum er gemeint hat, aufgrund der Gesetzeslage so handeln zu dürfen. Das hätte auf jeden Fall auch in dem Bericht gewürdigt werden müssen, um eine ausgewogene Berichterstattung zu haben. Aber darauf ist vollkommen verzichtet worden. Stattdessen ist ein Landtagsdirektor deutlich zu vernehmen gewesen, der gesagt hat, das sei rechtswidrig, was der Alterspräsident dort gesagt hat. Und natürlich ist es so, dass man sonst kann man ja überhaupt kein Verständnis aufbringen, warum sich dieser Alterspräsident dafür entschieden hat. Da muss man noch ein paar Gründe zumindest angeben, damit für den Zuschauer nachvollziehbar ist, okay, der hat diese Gründe und jener hat und die anderen Minderheitsfraktionen, die haben andere Gründe. Aber die Gegenüberstellung ist ja etwas, was eine Demokratie auskennzeichnet, dass nämlich der Rundfunk hat die Aufgabe, pro und contra von Auffassungen, also hier ist es ja eine Rechtsauffassung gewesen, ausführlich darzulegen, damit der Zuschauer dann selbst entscheiden kann, welcher Auffassung er selbst folgen würde. Wenn man aber es so framet und sagt, das ist alles rechtswidrig und das hat auch der Landtagsdirektor, wer das auch immer sein mag, in das Mikrofon da reingeraunzt, dann wird dem überhaupt nicht Rechnung getragen, pro und contra verständlich, langsam und nachvollziehbar darzulegen. Das Argument der Minderheitsfraktionen ist halt, dass grundsätzlich natürlich Geschäftsordnungsanträge immer gleich und sofort zu behandeln sind. Aber das ist ja selbstverständlich so. Solange der Landtag noch nicht konstituiert ist, kann man natürlich auch noch nicht Debatten dort durchführen, also über den Geschäftsordnungsantrag und sonst was, weil es gibt noch keinen Geschäft, also keinen handlungsfähigen Landtag, der ist ja noch nicht konstituiert. Das heißt, und das muss man sagen, dann ist halt dieser Paragraph 1 der Geschäftsordnung, der ja weiter gilt aufgrund Paragraph 1 des Geschäftsordnungsgesetzes im Land Thüringen, muss man sich vorstellen, dass das eben weiter gilt. Und dann ist eben das ein Lex Specialis. Das heißt, das ist abschließend geregelt, wie die Konstituierung dieses Landtags stattzufinden hat. Und das haben Sie ja auch eigentlich zugegeben, weil viele reden ja da auch darüber, dass sie versäumt hätten, andere Regelungen einzuführen. Sie hätten versäumt, rechtzeitig andere Regelungen einzuführen. Und das sagt mir doch eigentlich als Jurist, wenn Sie selber sagen, Sie hätten versäumt, bessere Regeln einzuführen, dass Sie selber davon ausgehen, dass es bereits Regeln gibt, die anzuwenden sind, aber die Sie eigentlich ablehnen, dass sie angewandt werden. Damit sind Sie ganz klar auf dem verfassungsfeindlichen Weg. Ja, also es ist hier genau umgekehrt, wie es dargestellt wird. Nicht die AfD ist gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich, sondern die Minderheitsfraktionen sind ganz gesichert verfassungsfeindlich unterwegs, wenn sie nämlich die eigenen Spielregeln, das Gesetz nicht beachten. Das ist Gewaltentrennung, bedeutet auch, dass man erstmal als Spielregel anzuerkennen hat, die Spielregeln, die das Gesetz vorgibt. Und das ist bei einer Konstituierung, ist das einfach vollkommen abschließend geregelt als, wir sagen als Juristen, Lex Specialis. Das bedeutet, diese Regelung ist anzuwenden und da kann man nicht sagen, ja, aber da steht doch irgendwo anders drin auch. Man kann Geschäftsführungsantrag immer stellen. Ja, klar kann man die immer stellen, aber erst nach der Konstituierung. Sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, diese Konstituierung in der Geschäftsführung ganz eindeutig zu regeln und diese Spielregeln dort alle aufeinander folgen zu lassen. Und das finde ich sehr, sehr traurig, dass es niemanden gegeben hat dort, auch von den anderen Parteien, auch von dem Bündnis für Sarah Wagenknecht, BSW, dass da niemand irgendwie mal kontemplativ mal versucht hat, diese andere Rechtsposition den Minderheitsfraktionen zu erklären, um sozusagen diesen Konfliktstoff aus dem Parlament herauszunehmen. Ja, das fand ich sehr schade, weil im Grunde zeigt es ja ein bisschen auch, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, damit umzugehen, mit so einer Situation, wo sie eine Fraktion haben, die die stärkste Fraktion ist und die AfD heißt. Aber ich muss natürlich als Parlamentarier, muss ich natürlich es akzeptieren, dass die Mehrheit der Wähler eine Partei gewählt haben, mit der ich vielleicht jetzt nicht einverstanden bin. Aber ich muss es doch als Demokrat akzeptieren. Und man hat einen Hühnerhaufen gesehen im Landtag Thüringen, die rumgegackert haben und die unbedingt vermeiden wollten, dass überhaupt ein Alterspräsident irgendwie zu Wort kommt, obwohl das, und das ist ja auch erschreckend, obwohl es eigentlich völlig harmlos ist und obwohl es im Gesetz steht, und die hätten doch einfach zum Beispiel über die Schriftführer hätten sie doch abstimmen, oder darüber kann man gar nicht abstimmen, sondern das setzt der Alterspräsident einfach so fest, und dann hätte man doch einfach zur Wahl schreiten können. Und es wurde ja überhaupt nicht gewählt, gar nichts wurde gemacht. Also wir sind ja keinen Schritt weitergekommen. Ja, noch nicht mal die Schriftführer hat der Alterspräsident bestimmen können, na, vorläufig. Noch nicht mal
aber,
das.
Ist aber Frank, denkst du denn, ich meine, diese ganze Geschichte ist ja schon ein bisschen komisch. Also man kann jetzt die Rechtsauffassung 1 oder die Rechtsauffassung 2 von mir aus vertreten. Einmal ist irritierend, dass sie eben nicht jetzt von der ARD, also ist natürlich jetzt nicht vollständig irritierend, sondern vielleicht auch, weil man das eben gar nicht haben möchte als Thema. Aber grundsätzlich wäre es ja das Normale gewesen, diese beiden Sachen gegeneinander zu stellen. Und dann muss man eben eine juristische, rechtliche Einschätzung, muss letztlich darüber entschieden werden. Aber es ist ja geradezu so, wenn man sich dieser Sache so ganz verschließt, also geht es dann um den Skandal an sich, dass man eben einfach jetzt zeigen möchte, also entweder setze ich mich überhaupt nicht mit dem Thema auseinander, weil ich eben, ja, ich weiß auch nicht, so gar nicht mehr offen bin gegenüber anderen Einschätzungen, oder geht es darum, dass man eben eigentlich nur eine Art Krawall innerhalb des Landtags eben zeigen möchte, dass sozusagen durch diese Wahl, die da jetzt in dieser Form ausgegangen ist, die vielleicht nicht allen behagt, dass dadurch schon per se quasi der Zoff und die Handlungsunfähigkeit vielleicht von diesem Parlament dann angedeutet werden soll. Weil ansonsten, sagen wir mal, wenn jetzt geurteilt würde in die Richtung, dass das so läuft, wie es jetzt eben nicht von den Minderheitenfraktionen da gewünscht ist, dann würde sich das doch als Kokolores herausstellen, was da jetzt passiert ist. Aber es bleibt der Eindruck, kaum sind die irgendwie mit an Bord, gibt's Krawall. Meinst du, dass so etwas auch dahinter stehen könnte? Oder sind die Leute einfach nur so auf irgendeine Art Widrigkeit gebürstet, dass sie eben gar nichts zulassen wollen und deshalb in irgendeiner Form eine juristische Einschätzung, die vielleicht gar nicht tragfähig ist, eben vortragen? Einfach nur so? Oder was ist deine Einschätzung, was dahinter steckt?
Also ich muss sagen, dass ich den Alterspräsidenten, der dort agiert hat, wirklich bewundert habe, mit welcher Ruhe, mit welcher schönen, langsamen Diktion er wie kleinen Kinder die Rechtslage versucht hat, mehrfach mit einfachen Worten darzulegen. Also er war wirklich wie ein Großvater, der ungehörigen Kindern erklärt, schaut mal her, so ist die Rechtslage. Wir haben einen Artikel in der Verfassung, wir haben Geschäftsordnungsgesetz und wir haben die Geschäftsordnung, Paragraph 1 und 1 ist das jeweils. Und da steht und das drin und das wende ich jetzt an, dieses Gesetz. Ja, ich mache das eben so, wie das Gesetz hier das verlangt. Und wie ungehörige Kinder wird Krawall gemacht. Und im Grunde wird dann gesagt, den Krawall, den muss ich machen, weil der rechtswidrig handelt. Also der Großvater, der weiß das gar nicht und der kennt die Gesetze gar nicht und der weiß ja gar nicht, dass man einen Geschäftsordnungsantrag stellen kann jederzeit und dann muss man sofort darüber befinden und so weiter. Und der kennt sich überhaupt nicht aus und er macht das nur, um das Parlament zu schädigen und so weiter. Das sind ja alles so Anwürfe, dann frage ich mich wirklich, in welcher Welt die da eigentlich leben, ob die überhaupt in der Lage sind, rational und gelassen mit solchen Situationen umzugehen, anscheinend nicht. Ja? Und das Erschreckende ist ja auch, dass eine neu gewählte Gruppierung hineingekommen ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und dieses Bündnis hat sozusagen die Chance nicht ergriffen, zu vermitteln. Das hätte ich mir gewünscht, dass dort eine Gruppierung, die auch neu ins Parlament hineingewählt worden ist, ganz klar vermittelt und einen Überblick sozusagen gewährt, was da eigentlich passiert. Und auch mal ausgesprochen wird, ja, warum passiert denn das eigentlich? Weil man im Grunde verhindern will, dass der Alterspräsident das Vorschlagsrecht der Fraktion auch umsetzt, weil er natürlich von der AfD ist, der Alterspräsident, und die größte Fraktion kann sozusagen den ersten Vorschlag machen für den Landtagspräsidenten, der gewählt werden soll. Und das wollten sie verhindern. Da muss auch einer mal aufstehen dort und das Publikum aufklären. Warum passiert denn so viel Trappel da und warum wird dann da so ein Gezeter gemacht? Weil es bekommt eigentlich niemand mit, warum das eigentlich passiert. Das Wesentliche bleibt verdeckt. Es deckt niemand auf, worum es eigentlich geht, nämlich, dass der Alterspräsident weg soll. Er soll seinen Posten erräumen oder die Geschäftsordnung soll so neu formuliert werden, dass sozusagen die stärkste Fraktion nicht mehr das Vorschlagsrecht hat, das Erstvorschlagsrecht für den Präsidenten. Ja, das sollte eigentlich verhindert werden. Und man wollte sozusagen eine neue Geschäftsordnung implantieren, weil man mit der alten nicht zufrieden war. Und das hätte zur Versöhnung, hätte das jemand unbedingt mal aussprechen sollen in dem Parlament, damit das Publikum überhaupt mitbekommt, wieso dort es zum Streit gekommen ist. Das bekommt ja sonst niemand mit. Ja, niemand weiß, worum es dann eigentlich geht. Und das ist ja vielfach so, dass wir Streitpunkte haben und es erklärt niemand den Streit, worum es eigentlich geht und was die Absicht, die Intention, das Motiv ist, der Minderheitsfraktionen so einen Aufruhr zu machen, sage ich mal. Und das war ja wirklich ein Aufruhr wie kleine Kinder, die den Großvater dauernd mit dem Stock ein bisschen beharken und dauernd rumstochern und so weiter. Und dass er so die Ruhe behalten hat, das fand ich echt klasse von dem Mann. Also eigentlich müssten wir sehr, sehr dankbar sein, dass jemand so gelassen reagiert. Also ich weiß nicht, ob ich so gelassen reagiert hätte, aber ich bin natürlich auch nicht so alt wie dieser Alterspräsident. Ja, ich glaube, der ist um die 74 Jahre alt und relativ korpulent und hat sich da wirklich kaum aus der Ruhe bringen lassen. Er hat ja auch sein Skript gehabt. Ich nehme an, das Skript ist natürlich von der Fraktion der AfD geschrieben worden, nehme ich mal an, hat wahrscheinlich auch verschiedene Teile selbst da formuliert, aber das war sicherlich ein Profi, der das geschrieben hat, hat man ja auch gemerkt. Und ich denke, das gehört ja eigentlich zu einer Gelassenheit dazu, zu einer Kultur, dass man einfach sich darauf einlässt, gut, wir haben eben die Geschäftsordnung, dann lässt man sich darauf ein, wir haben den Fehler gemacht, dass wir die Geschäftsordnung in der letzten Legislaturperiode nicht abgeändert haben. Dann muss man eben mit der leben, dann muss man sich halt arrangieren. Und das ist ja wirklich nicht das Schlimmste, wenn man jetzt durch die größte Fraktion einen Vorschlag bekommt, wählt doch bitte die als Landtagspräsidentin. Und der Vorschlag ist ja dahin gegangen zur Landtagspräsidentin, das ist eine Prädikatsjuristin, was das auch immer ist, und die fünf Kinder hat, also die hat ja sicherlich die Begabungen, um so einen Hühnerhaufen als Präsidentin zu führen. Wenn man fünf Kinder erzogen hat, dann wird man dann auch noch mit den kleinen Monstern fertig, die da im Landtag rumwuseln, sage ich mal so.
Aber Frank, ich meine, ich verstehe, was ich inhaltlich gar nicht verstehe, das ist doch nur ein Vorschlagsrecht. Ich meine, es wäre doch völlig egal gewesen, dann hätte es ja weitere, also ein Erstvorschlagsrecht, okay, dann wird darüber abgestimmt, aber wenn die Person keine Mehrheit findet oder beziehungsweise ja, es wären weitere Kandidaten dann benannt worden, ist doch völlig egal, weil ich meine, wer jetzt die Person als erste benennt und sagt, Person X soll das jetzt werden und dann sagt der andere, nee, Person Y und Person Z, dann stehen die alle gegeneinander und dann wird gewählt. Oder das, ich meine, was ist denn, what's the point?
The point ist, dass wenn man das so interpretiert, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat, ja, dann kann die ja so lang Vorschläge machen, ja, bis sie die ganzen Landtagsabgeordneten ihrer Fraktion durchgelaufen ist. Ja? So ein bisschen so muss man sich's vorstellen. Und das ist natürlich dann schon, da führt man natürlich das Parlament vor. Ne? Also wenn man dann also sozusagen das durchsetzen will, sagen, also wir haben das Erstvorschlagsrecht, das bedeutet ja möglicherweise auch, da gibt es wahrscheinlich den nächsten Streit darum, ja, dass ich immer wieder aus meiner, der stärksten Fraktion dann wieder einen anderen Kandidaten vorschlage, dann kann man die Leute schon ziemlich zur Weißglut bringen dort. Das kann ich mir schon vorstellen. Ne? Dann heißt es, ach so, ihr wollt diese Kandidatin der Fraktion nicht haben, die die stärkste Gruppe ist. Dann nehmen wir halt einen anderen. Ja? Dann sagt uns mal, wen würdet ihr denn wählen aus der AfD-Fraktion? Also es wäre ja anständig, der größten Fraktion natürlich die Stellung des Landtagspräsidenten zu geben. Das wäre ja eigentlich auch nicht schlimm. Oder zumindest des Stellvertreters. Da kann man doch drüber diskutieren. Da gibt es halt einen Stellvertreterposten als Landtagspräsident oder so. Und ich denke, so viel Kultur müssten noch alle aufbringen. Aber vielleicht haben sie wirklich Angst, dass die Fraktion der AfD permanent nur einen Kandidaten, also aus den eigenen Reihen, vorbringt. Also welche Befürchtungen sie noch haben, weiß ich nicht. Aber ich habe mit einem Landtagsabgeordneten der AfD aus Hessen gesprochen und der hat mich dann ein bisschen aufgeklärt, dass das zum Beispiel eine Befürchtung, ja, der Minderheitsfraktionen sein könnte, dass die AfD dann in Thüringen nur erstmal einen Kandidaten zur Wahl stellen würde.
Ja, gut. Aber ich meine, auf der anderen Seite muss der ja eine Mehrheit finden. Und ich meine, wäre ja jetzt, man kann es ja in verschiedene Richtungen sehen, aber wenn ich jetzt als eine Partei immer wieder einen nächsten Kandidaten präsentiere und den anbiete wie sauer Bier und die anderen sagen immer nein und irgendwie hier der 30. Mann auch nicht oder was auch immer, den möchten, wollen wir auch nicht haben und so weiter. Also ich meine, dann ist ja auch die Frage, ist das jetzt für diese Partei dann ein schöner Zustand? Also das ist doch die Frage, ob das überhaupt passiert wäre. Und die zweite Frage ist ja auch noch, ob das dann tatsächlich, natürlich könnte dieses Recht ja genauso gut von jemand anderem missbraucht werden. Da könnte man ja auch sagen, jetzt klamüsern wir alle die Leute von dem Bündnis Sarah Wagenknecht durch oder wir haben, also ich meine, das ist doch nicht eine Einbahnstraße, also diese, ich weiß nicht, mir kommt es eher so vor, als hätte man jetzt einfach irgendeine Art von Stress generell auslösen wollen, um sich eben an irgendein paar Sachen hochzuziehen, um dann zu zeigen, eben, okay, also man kann nicht zusammenarbeiten in dieser Konstellation. Ja, da entsteht ja der Ausdruck für den unvoreingenommenen Betrachter, der dann irgendwie denkt, hier ist auf jeden Fall ist da irgendeine Art von Zoff in der Bude. Und woran immer der auch liegt, weil die anderen Sachen sind ja letztlich Unterstellungen oder natürlich könnte man das jetzt sich vorstellen, dass sowas passiert. Aber wie gesagt, kann es von allen Seiten so missbraucht oder genutzt werden. Und insofern weiß ich gar nicht. Und das ist ja auch nicht unbedingt jetzt nur gesagt, dass man eben nicht Kandidaten gegeneinander stellen könnte. Das könnte man ja wahrscheinlich auch tun, wenn sich jetzt dieser Alterspräsident für so etwas, ich weiß nicht, ob das hergeben würde, dass man eben sagt, wir machen dann eben gleich oder der nächste kommt dann aus einer anderen. Also das wäre ja auch nochmal, wäre ja zu prüfen, wie dann die Regularien sind. Kann man dann immer weitermachen oder kann man, dann muss man dann irgendwann auch mal springen zu einem anderen Kandidaten?
Ja, natürlich. Wenn einer nicht die Mehrheit gefunden hat, dann ist er natürlich als Kandidat, kann er nicht nochmal aufgestellt.
Nee, aber auch aus einer anderen Partei dann. Oder aus vielleicht auch ein parteiloser
Fest ist das die Frage, weil die Geschäftsordnung sieht ja schon vor, dass nach dem Purport sozusagen das Vorschlagsrecht hat. Ne? Und wenn der Purport das Vorschlagsrecht hat, dann kann man sich vorstellen, dass es so auszulegen ist, dass eben der nach dem Purport die größte Fraktion eben das Vorschlagsrecht so lange geltend machen kann, bis auch einer aus ihrer Gruppe gewählt ist. Ja, weil eigentlich ist es normal, dass die größte Fraktion den Landtagspräsidenten stellt. Das ist eigentlich auch eine Tradition in Deutschland in den Parlamenten. Und mit der Tradition würde ja dann auch gebrochen werden und man würde zumindest, wenn man mal sagt, man schlägt dann, ich weiß nicht, was die AfD sich überlegt hat, aber vielleicht zum Beispiel, dass sie sagt, wir tun 5 Kandidaten ins Rennen schicken, nach dem 5. geben wir auf. Ne? Kann man ja sich ja vorstellen, dass sie sich sowas überlegt haben. Also ich würde mir als Fraktion sowas überlegen, wir holen uns die 5 fähigsten und die schicken wir ins Rennen und wenn es keiner dann macht, dann lassen wir es halt sein. Ja, dann haben die dann ihr wahres Gesicht gezeigt, dass sie mit dem demokratisch legitimierten größten Fraktion, dass sie damit nicht zurechtkommen. Und natürlich ist es dieses, was wir erlebt haben, dieses Kleinkindgehabe, das ist sozusagen das Gehabe, was eine Umkehr ist eigentlich. Sie werfen ihm Rechtsbruch vor, den sie selbst begehen. Das ist ja auch so, mich erinnert das ein bisschen auch an den Sturm in den Reichstag, wo die Leute einfach vor dem Reichstag auf den Treppen saßen und da Bilder gemacht haben und verkauft wurde uns das dann im Fernsehen als Sturm auf den Reichstag und dass die Leute eindringen wollten in den Reichstag und ein mutiger Polizist hat alle aufgehalten, dass die da nicht reinstürmen in den Reichstag. Das ist ja auch so eine Story gewesen. Das hat ja auch immer etwas, dieser historische Kontext wird ja auch gesucht. Deswegen wurde ja dieser Spruch auch gesagt von Andreas Bühl, der von der CDU hat ja gesagt, was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Und das soll ja immer sozusagen, das ist die schlimmste Kategorisierung ist, Reichstagssturm, auf den Reichstag zu stürmen und einzudringen, das wird ja auch der Reuss-Gruppe hier, die in Frankfurt, in Stuttgart und München fahren wird, wird das ja auch vorgehalten, wenn man die Gerichtsakten kennt, also die kann man eigentlich gar nicht kennen, weil man da 2 Jahre bräuchte, um die durchzulesen, aber wenn man so ein paar Teile zumindest kennt, zumindest mal die Anklageschrift, weiß man nicht, ja, wenn man einen politischen Prozess hat, dann ist es der Prozess, weil man nicht weiß, wo soll eigentlich denn der Reichstagssturm geplant worden sein von dieser Reuss-Gruppe. Das ist ziemlich abwegig, wenn jemand als Tourist ein paar Bilder macht im Bundestag, ja, herumgeführt wird von einer Bundestagsabgeordneten, dass man dann daraus konstruiert, das war die Vorbereitungshandlung, den Reichstag zu stürmen. Das ist genauso eine Vorbereitungshandlung gewesen, wie wenn ich auf der Treppe des Reichstags sitze, das ist die Vorbereitung, in den Reichstag zu stürmen. Das ist einfach albern und Unfug. Aber wir sind angekommen in einer Republik, wo die Maßstäbe, etwas realistisch einzuschätzen, völlig abhandengekommen ist. Ja, es ist völlig abhandengekommen. Man kann natürlich nicht sagen, wenn jemand auf der Treppe sitzt beim Reichstag und sich fotografieren lässt, dass er den Reichstag stürmen will. Und genauso wenig kann man sagen, wenn jemand als Tourist von einer Bundestagsabgeordneten durch den Reichstag geführt wird, dass er jetzt Vorbereitungshandlungen betrifft, also ausspähen, Maßnahmen trifft, um dann später womöglich im Reichstag Leute festnehmen zu können. Das ist sowas von abwegig, aber es finden sich immer Leute in dieser Republik, Generalstaatsanwaltschaft, ja, aus Karlsruhe, finden sich Leute, die so eine Story für ernst nehmen und für wirklich erachten, sodass sie uns verkauft wird. Und die Menschen sitzen, ja, seit 20 Monaten sitzen die da im Hochsicherheitstrakt in Stuttgart-Stammheim oder hier Justizvollzugsanstalt 1 in Frankfurt und Justizvollzugsanstalt 2 für die Frauen. Und die sitzen da rum, haben keinerlei Möglichkeiten, sich adäquat schriftstellerisch auszudrücken, haben noch nicht mal einen Laptop, wo sie mit schreiben können, haben keinen Drucker. Wenn man sich vorstellt, dass normalerweise das zum Lebensalltag gehört, ja, dass man ins Internet gehen kann, das können die natürlich schon gar nicht, aber dass es zum Alltag gehört, dass jemand, der schreiben kann, literat ist. Also ich habe einen Mandanten, den ich dort vertrete, und der kann sehr gut schreiben und sehr viel schreiben. Er ist ein wirklich literarisch Begabter, der das große Latinum hat und das große Graecum. Der kann schreiben, der schreibt auch gut. Und dass der sich dann abmühen muss mit einer Schreibmaschine, das ist einfach nur demütigend. Aber so sind diese Leute drauf. Die sind wie kleine Kinder, versuchen sie zu drangsalieren, andere Leute, die ihnen eigentlich geistig völlig überlegen sind, sage ich mal, und geistig das erfasst haben, aber sie haben eben die Macht in der Hand oder glauben, die Macht in der Hand zu haben und drangsalieren deswegen so einen armen Alterspräsidenten, der wird da drangsaliert, oder es werden drangsaliert die Leute, die in Verbindung mit dieser Reuss-Gruppe drangsaliert werden. Wenn man sich vorstellt, diese Reuss-Gruppe, da kennen sich viele Leute gar nicht. Also die meisten kennen immer nur ein Drittel der anderen Gruppe. Also wenn man sich das so vorstellt, das ist ja keine Gruppe, das Mitglied einer Vereinigung muss das ja sein. Und die Vereinigung, die kennt ihre eigenen Mitglieder gar nicht. Das ist ja absurd. Und als ich mitbekommen habe, ja, in dem Prozess, dass sie noch nicht mal eine Telegram-Gruppe hatten, eine gemeinsame, da muss man sich vorstellen, das ist ja das heutzutage das Üblichste. Und natürlich wussten die Leute auch oder haben sich das gedacht oder konnten sich das denken, dass sie abgehört werden, dass alle Kommunikation überwacht wird und so weiter. Also die wussten ja, wie sie da so überwacht werden. Und wir wissen das ja auch, dass wir wahrscheinlich, wenn wir in dieser Widerstandsbewegung, Freiheitsbewegung eine gewisse Rolle einnehmen, dass auch wir wahrscheinlich überwacht werden. Das sehe ich an meiner Person schon allein darin, dass es die Antifa gibt in Frankfurt, die über mich im Internet ein großes Dossier gemacht hat. Also da ist das Dossier, was der Herr Bittel vorgelegt hat im Verfahren, fühle mich noch harmlos und lächerlich. Ja, wenn man ein Dossier mal sehen will, wie das wirklich aussieht, da muss man nur mal das Antifa-Dossier sehen, was Rhein-Main rechts außen betitelt ist. Im Internet ist das zu finden. Da kann man mal gucken, wie so ein Dossier wirklich gestrickt ist. Und das sind clevere Leute. Das sind Leute, die von den Diensten sind. Das ist ganz klar. Die Handschrift ist klar. Dort gibt es zwar Meinungsäußerungen, die natürlich framen, aber die Tatsachen sind weitgehend, ja, alle korrekt dargestellt, sodass man keinen Unterlassungsanspruch hat. Also die wissen ganz genau, wie sie es machen, und das sind keine Idioten und keine Trottel, sondern das sind natürlich Leute von den Diensten, die dort arbeiten und natürlich gegen die Freiheitsbewegung arbeiten, das ist ja klar. Und das, was der Bittel da vorgelegt hat im Verfahren, fühl mich, das ist einfach nur ein Geschreibsel, was irgendwo selbst zusammengezimmert wurde, ja, also so sieht sowas nicht aus. Ja. Also das ist ja Theaterdonner oder sowas, nenne ich das. Ja.
Frank, darf ich noch mal was anderes fragen? Ich wollte ganz kurz noch mal was anderes fragen, und zwar der Alterspräsident. Wie hat denn der die Stimmen auf sich vereinigen können?
Der braucht
ich meine, der
wird nicht gewählt. Der wird nicht gewählt.
Achso, das ist einfach jetzt nur vom Alter. Der ist derjenige, der Älteste dort ist, okay.
Genau, das wird einfach so festgelegt, der Älteste setzt sich einfach hin, das ist dann der Großvater, und der bespaßt dann die jungen Leute im Parlament. Und das ist einfach gesetzlich so geregelt.
Okay, verstehe. Aber das heißt, wenn der jetzt zufälligerweise einer anderen Partei angehört hätte, hätten wir möglicherweise dieses ganze Ding nicht gehabt. Weil man das bei ihm jetzt unterstellt oder was immer, dass er da eben, wie will man sagen, eingreift in die rechtlichen Geschicke, sodass eben dass da eben eine unerwünschte rechtliche Situation herauskommt.
Also natürlich ist es sicherlich politisches Kalkül gewesen, einen Landtagsabgeordneten zu haben bei der AfD, der mit großer Wahrscheinlichkeit gewählt werden würde und der auch dann der älteste der Gruppe wäre innerhalb des Parlaments. Natürlich ist das taktisches Kalkül, einen möglichst sehr alten Abgeordneten in den Landtag zu wählen, damit man genau diese Chance hat, diesen Sitz des Alterspräsidenten durch seine eigene Fraktion besetzen zu können, durch sein eigenes Mitglied. Das ist sicherlich ist das sicherlich beabsichtigt gewesen. Und die anderen Parteien haben eben von dieser Möglichkeit anscheinend keinen Gebrauch gemacht oder sind nicht hineingewählt worden. Das entzieht sich ja mir. Aber das war sicherlich auch ganz bewusst beabsichtigt worden von der Partei, die AfD, genau den Alterspräsidenten hineinwählen zu lassen, damit genau diese Position dann ausgefüllt ist durch ein Mitglied der eigenen Partei. Ja, das wird schon so gewesen sein.
Na gut, aber das hätte ja jede Partei machen können, wenn man jetzt einen... Genau, wenn man einen überzeugenden 90-Jährigen hätte, dann hätte man das ja auch machen können, dem die Herzen entgegenschlagen und dann wäre das eben, also ich meine, das ist natürlich eine neue, wie will man sagen, geradezu groteske Konstruktion, dass man sich jetzt schon Gedanken darüber macht, wen man jetzt vom Alter dafür in diese Position bringt, aber ich weiß nicht, also jedenfalls trotzdem wäre auch bei Sarah Wagenknecht hätte ja durchaus eine sehr, sehr alte Person aufgestellt werden können, die halt die Stimmen auf sich vereinigt und bums, hätten wir eine ganz andere Situation gehabt, ja. Also das steht ja jedem frei und trotzdem die Person muss ja auch entsprechend überzeugen. Ich kann ja jetzt nicht nur einfach irgendeinen alten Opa da hinstellen und dann wird er einfach gewählt, ja.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe schon den Eindruck, dass gerade ältere Abgeordnete oft sehr viel Ruhe ausstrahlen und jeder hat eben andere Fähigkeiten, Eigenschaften und deswegen denke ich, dass es ruhig eine große Spreizung geben kann zwischen alterserfahrenen Abgeordneten und eben Jüngeren, wobei natürlich die Jüngeren sollten natürlich auch Erfahrung gesammelt haben in ihrer Ausbildung, in ihrem beruflichen Werdegang, wenn man dann überhaupt keine zwischenmenschlichen Kontakte gefunden hat im Berufsleben, wo man sich halt auch mal unterordnen musste oder wo man Situationen erlebt hat, in denen man Meinungen hat abwägen müssen, dann ist man nicht so gut geeignet, um in einem Parlament an Diskussionen teilnehmen zu können, weil man dann wie ein kleines Kind darauf beharrt, ich beharre auf meiner Meinung und versuche, die da durchzusetzen mit allen Mitteln. Und das führt ja zu nichts. Das hat man ja gesehen und er hat es einfach ausgesessen und er hat gesagt, ich halte mich an Recht und Gesetz und fertig aus. Und ich denke, die Spielregelung, dass jetzt das Landesverfassungsgericht angerufen wird, ist da kann der Alterspräsident, da kann da ganz sich zurücklehnen und sagen, dann gucken wir, wie das entscheidet, das Gericht, und das wäre ja auch eine wahnsinnige Niederlage dieser kleinen Fraktionen, wenn sozusagen die Leitung des Landtags nicht beanstandet wird. Und ich bin natürlich kein Prophet, und natürlich sind diese Landesverfassungsgerichte sind natürlich parteipolitisch besetzt, das ist ja klar. Es ist ja so, dass Parteien in Deutschland alles bestimmen, weil man meint, dadurch könne man sicherstellen, dass überall Demokratie sich durchsetzt. Deswegen bestimmen Parteien über alles, auch über die Richter. Es ist praktisch ein selbstreferenzielles System. Ne? Also die Parteien bestimmen über alles. Also eigentlich ist das ein Parteien-Alleinherrschaftssystem. Ne? Das ist ein totalitäres System, was eigentlich nur die Parteien zu Wort kommen lässt und alle anderen kommen halt nicht zu Wort. Das heißt, man muss sich diesen Parteistrukturen unterordnen. Ansonsten hat man keine Möglichkeiten, im Staat relevante Positionen besetzen zu können. Das geht ja bis in den Rundfunkrat rein, bis in den Rundfunk. Es wird ja alles so besetzt nach Parteienproporz und Parteieneinfluss. Wir verbinden in Deutschland immer damit die Vorstellung, dass je mehr Parteien Einfluss gewinnen, desto demokratischer geht es zu. Das nennt sich dann demokratische Legitimation. Aber es ist ja gar keine demokratische Legitimation, sondern es ist ja eigentlich nur eine Günstlingswirtschaft, die da durchgesetzt wird. Was anderes ist es ja nicht. Die Parteien wollen dann überall ihre Günstlinge einsetzen. Und dann kann sich natürlich so ein großes Riesenschiff wie die Bundesrepublik Deutschland kann dann schwierig Fahrt aufnehmen, eine andere Richtung mal einzunehmen. Wir sehen das ja, wenn dann die AfD kommt, die ja dann möglichst nicht nur Alternative für Deutschland heißt, sondern im Grunde gegenüber den anderen Parteien die einzige tatsächliche alternative Politik macht, ob einem die nun gefällt oder nicht. Ja, das ist ja unabhängig davon, kann man das ja konstituieren, kann man sagen, naja, das ist ja die einzige, die sich davon abhebt. Die machen halt nicht überall mit. Und das ist schrecklich zu sehen, dass die alteingesessenen Parteien, die kleinen Fraktionen jetzt im Thüringer Landtag, dass die so ganz unflexibel reagieren und gar keinen Humor haben und bierernst sind. Und also mir fehlt einfach der Spaß da auch und das Lebendige, das ist alles so totgefahren, was die da machen. Und sie kleiden das immer in diese Worte, dass sie Demokratie da ausüben und dass sie die verfassungsmäßigen Rechte des Parlamentariers rufen sie an wie die Götzen. Also und lesen noch nicht mal das Gesetz und dann muss man sagen, naja, das Gesetz steht eben leider dann auch noch über den Parlamentariern. Das muss man einfach mal leider so sagen. Und wenn das den Parlamentariern nicht gefällt, dann müssen sie das Gesetz ändern. Aber solange sie es nicht ändern, können sie es halt nicht einfach nicht anwenden. Das war ja auch das große Problem des Bundesverfassungsgerichts, als es gesagt hat, dass die Maskenpflicht im Gerichtssaal rechtmäßig sein soll, die aus polizeilichen Erwägungen, der hat ja die polizeiliche Gewalt, der Vorsitzende im Gerichtssaal, das dürfte der so machen, obwohl es ein Gesetz gibt und gab, auch während der Zeit der Pandemie, dass natürlich im Gerichtssaal die Verhängung des Gesichts nicht gestattet ist und nur im Ausnahmefall gestattet ist. Also deswegen hätte das Gericht, das Bundesverfassungsgericht, niemals zu dieser Entscheidung, da gibt es einen Beschluss dazu, kommen dürfen, zu meinen, ja, aus hygienischen Gründen dürfe ein Richter das einfach verfügen. Weil das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Beschluss noch nicht mal den einschlägigen Paragraphen des Gerichtsverfassungsgesetzes zitiert, in dem das Tragen von Masken oder von Bedeckungen des Gesichts untersagt ist. Die haben sich noch nicht mal mit diesem Gesetz auseinandergesetzt. Und das zeigt, wenn ein Gericht, ein Bundesverfassungsgericht, mit ganz schlechtem Beispiel vorangeht, nämlich ein Gesetz noch nicht einmal zur Kenntnis zu nehmen, was es untersagt, Masken im Gerichtssaal tragen zu wollen. Ja? Wenn das noch nicht mal zur Kenntnis genommen wird, noch nicht mal erörtert wird, in dem Beschluss, wo es genau darum geht, dann wundere ich mich nicht, dass irgendwelche einfachen, sage ich mal, Abgeordneten ohne jede Rechtskenntnis meinen, sie könnten sich auch über das Gesetz hinwegsetzen. Das müssten sie gar nicht beachten und könnten sich rosinenpickerisch das raussuchen, was sie halt gerade wollen. Und das, was sie gerade wollen, ist, sie wollen jetzt die Geschäftsordnung irgendwie abändern und eine neue Geschäftsordnung machen, damit das sozusagen so manipuliert wird, damit die Fraktion, die fraktionsstärkste Gruppe ist, nicht das Erstvorschlagsrecht mehr hat. Das war ja die Zielsetzung, die ja, wie ich eben schon gesagt habe, leider gar nicht so transportiert wurde, vermittelt wurde ans Publikum. Das heißt, wir haben eine Theatervorstellung gesehen, ja, in Thüringen im Landtag, ohne zu wissen, für was das Theaterstück oder warum das Theaterstück, aus welchen Gründen es aufgeführt wurde. Und das finde ich sehr schade, weil das gehört zu einer Kultur der Demokratie dazu, dem Publikum zu sagen, wir führen hier das Theaterstück auf und es hat den Grund der AfD, nämlich das Erstvorschlagsrecht der größten Fraktion, nämlich wegzunehmen. Das ist unser Ziel, was wir damit verfolgen. Das gehört nämlich zu einer Ehrlichkeit und Transparenz dazu. Demokratie ohne Transparenz ist keine richtige Demokratie.
Absolut. Ja, Mensch, da bin ich ja mal sehr gespannt, was da jetzt für eine Entscheidung gefällt werden wird. Und dann die Reaktionen darauf werden ja wahrscheinlich nochmal sehr viel Aufschluss geben über das, was sich da tatsächlich abgespielt hat oder abspielen sollte. Je nachdem, was dann gesagt wird, ob dann auch das Gericht angegriffen wird für seine angeblich fehlgeleitete Rechtsauffassung oder was immer dann da herauskommt oder ob das Gericht eben vielleicht tatsächlich auch aus nicht nachvollziehbaren Gründen, sagen wir mal, eine Rechtsauffassung vertreten würde, die vielleicht sehr fragwürdig ist oder so. Das gibt ja auch zu denken. Also ich glaube, wir werden an diesem Vorgang jetzt einfach sehr viel lernen. Das ist deshalb spannend und gut, dass du den hier jetzt nochmal die Gemengelage so dargestellt hast, sodass man sich auch wirklich bei dem weiteren Geschehen, was da kommt, wirklich doch ein Bild machen kann. Sag mal, das war ja in der NZZ, ist die ganze Geschichte ja jetzt auch nochmal besprochen worden. Wie war denn der Kommentar?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber Abonnent der NZZ und über weite Strecken enttäuscht mich diese Zeitung. Also, wir haben die abonniert, nachdem wir die Frankfurter Rundschau abbestellt haben, nachdem wir die FAZ abbestellt haben, nachdem wir schon lange die Taz abbestellt haben. Wir haben das mal, die drei Zeitschriften mal parallel gehabt, weil wir nämlich nie Fernsehen geguckt haben. Ne? Deswegen mussten wir die Zeitung haben. Und da haben wir gedacht, na, die NZZ ist eine Alternative. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die NZZ ist eben ab und zu mal, hat die wirklich super Artikel, das muss man einfach mal was sagen. Und dieser Artikel der NZZ zu dem Fall in Thüringen ist einfach sehr, sehr gut geschrieben und versucht, eine Lanze zu brechen für den Alterspräsidenten und legt es auch wunderschön alles dar. Und wir können ja versuchen, dann zu diesem Beitrag, den wir hier machen, zu diesem Interview, dass wir PDF-Dateien anfügen, sodass Leser oder Zuhörer dieses Beitrags dann in den Fußnoten sich mal die Gesetzestexte reinziehen können. Ich habe auch eine kleine Erklärung geschrieben dazu. Das könnten wir ja alles dann als Fußnoten beifügen zu dem Stream hier oder später zu der. Das wäre mir ganz lieb, damit im Leser sozusagen das ein bisschen verschriftlicht haben und auch in kurzer, prägnanter Form, weil viele Menschen sind ja nicht so ganz gut erreichbar für sehr lange Vorträge. Das muss man ja auch verstehen. Ich bin eigentlich auch immer so ein Redner, auch bei Demos. Ich meine immer, 3 Minuten sind auch schon super, wenn man da das Entscheidende rüberbringt. Oder 10 Minuten, wenn man sehr lange reden darf, wie jetzt bei mir hier, ist es natürlich auch wunderbar, weil man dann ein bisschen viele Gedanken mit einbringen kann. Aber für Zuhörer ist es, wenn man jetzt nicht einen berühmten Namen hat, werden viele Zuhörer dann nicht so gefesselt sein. Ja, vielleicht finden sie es dann trotzdem mal interessant. Auch das ist dann ganz nett, was der da sagt und so. Und dann kann man ja dann die Herzen der Zuhörer gewinnen, das hoffe ich ja, dass es so ansprechend ist, dass die Zuhörer interessiert sind, dran zu bleiben, sagt man ja wohl. Ne?
Ja, aber Frank, ich denke, es geht natürlich auch um eine, wie will man sagen, historische Dokumentation. Es ist ja schon sehr spannend, jetzt im Vorfeld dieser Sache das auch nochmal wirklich deutlich in alle Richtungen darzulegen. Und dann wird man ja sehen, was da herauskommt. Aber ich glaube, diese Hintergrundinformation, ja, das geht ja dann auch ins Archiv, ist, glaube ich, schon wichtig, weil die Menschen das dann eben einfach auch besser in einem Zusammenhang verstehen können. Also der sich damit tiefer befassen möchte. Aber ich glaube, dass diese bei den ganzen vielen anderen oberflächlichen Angeboten zu eben, ja, so zu sehen, irgendwie gleich eine Wertung, glaube ich, ist das eben doch ganz interessant, wenn man da ein bisschen mehr die Hintergründe und Zusammenhänge verstehen kann. Also insofern, denke ich, ist das schon eine wichtige Angelegenheit.
Ja, klar. Und man kann das gesprochene Wort kann man ja auch im Auto mithören oder nebenbei, wenn man Gemüse putzt und Essen zubereitet und so weiter. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. Das Schriftliche, das erfordert natürlich immer die permanente Aufmerksamkeit auf das Schriftliche. Das gesprochene Wort hat den Vorteil, dass man es einfach mal so anhören kann und mal ein bisschen chillen kann. Also ich bin früher gar nicht so dem gesprochenen Wort nachgefolgt, aber ich muss ehrlich sagen, ich höre natürlich auch viel gesprochenes Wort jetzt und das hat einen großen Vorteil, dass man einfach gerne mal zuhört und mal ein bisschen Ablenkung hat im Zuhören. Und das Lesen ist halt auch dann mühsamer, sage ich mal. Das muss dann schon kürzer sein.
Das stimmt. Ja, Frank, ganz herzlichen Dank, dass du das hier so, wie ich finde, anschaulich dargestellt hast. Und da sind wir mal gespannt, was jetzt dabei herauskommt bei der Entscheidung. Und dann gucken wir mal, was ich noch hier an untiefen oder demokratisch interessanten Vorgängen zeigen wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank, Viviane, dass du mich eingeladen hast. Ich war gerne dein Gast. Und ja, ich freue mich.
Wir bleiben in Kontakt.
Wenn wir uns in Zukunft auch wieder mal auch in dem Forum wieder mal aussprechen können. Es gibt ja sicherlich noch andere Themen. Aber das war natürlich jetzt so ereignisreich. Ich hätte eigentlich heute ganz andere Sachen zu machen gehabt. Aber ich habe alles hinten angestellt, weil ich denke, das ist einfach ganz wichtig. Vor allem, wenn man sieht, wie darüber berichtet wird in ARD und ZDF und wie in den ganzen Gazetten berichtet wird in der Bild-Zeitung und wie da die AfD sofort total in Kaukau gezogen wird. Wobei, wer sich für Recht und Gesetz einsetzt, also und da muss man halt mal genauer hinschauen, wer das wirklich macht, sich für Recht und Gesetz und Verfassung einsetzt. Da muss man halt mal auch als Journalist mal genauer hinschauen. Und die journalistische Arbeit, die Qualität ist einfach erschreckend dürftig geworden, das muss man einfach sagen. Also das wird halt geframed, das wird halt mit Ideologien überfrachtet. Es wird eben so dargestellt, wie man das eben erwartet, wie das eben ein Verfassungsschutz, der ja auch durch politische Vorgaben geleitet wird, vorgibt. Also das ist ja nicht so, dass es solche Vorgaben nur beim Paul-Ehrlich-Institut gibt oder beim Robert-Koch-Institut gibt, solche politischen Vorgaben. Solche politischen Vorgaben gibt es natürlich auch bei den Landesschutzämtern und Bundesverfassungsschutz und so weiter. Natürlich gibt es da auch die Vorgaben, wie welche Partei geframed wird. Im Grunde ist es ein Skandal, dass überhaupt eine Partei durch einen Verfassungsschutz bewertet wird. Die einzige Bewertung, die es geben kann und darf, ist natürlich das Bundesverfassungsgericht. Das ist die einzige Institution in unserem Staat, die eine Partei untersagen kann. Und sonst hat da niemand was zu melden. Also da hat kein Verfassungsschutz irgendwelche Berichte über diese Parteien zu erstellen. Wo leben wir denn eigentlich? Das ist eigentlich ein Skandal in Deutschland, dass wir Parteien überwachen lassen durch politisch abhängige Behörden, weil das ja zur Meinungsbildung, zur politischen Willensbildung beitragen sollen, diese Parteien. Und wenn die dann quasi durch staatliche Institutionen schlecht geredet werden, dann können sie ja gar nicht mehr zur politischen Willensbildung beitragen. Und das passiert genau mit der Partei, die AfD. Und ich denke aber, auf lange Sicht werden sich die Menschen das in Deutschland nicht mehr gefallen lassen und werden, egal welchen Framing und welchen Ideologisierungen diese Partei ausgesetzt ist, werden sie diese Zuschreibungen einfach nicht mehr beachten, weil es eben auch total unsachlich ist und Unfug ist. Das wird unsere Aufgabe sein, gerade die wir jetzt nicht in dieser Partei sind, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir uns das auch als Bürger nicht gefallen lassen, dass Parteien außerhalb des Bundesverfassungsgerichts schlecht geredet werden. Die einzige Institution, die sich dazu äußern kann und darüber Entscheidungen treffen kann, ist das Bundesverfassungsgericht und nicht der Verfassungsschutz, der dann immer sagt, ja, gesichert, rechtsextrem und sonst was. Und dann haben wir immer diese Nazi-Sprechkultur, das finde ich auch zum Weglaufen. Die einen dürfen Nazi-Vergleiche bringen, ja, und auch dieser Landtagsabgeordnete durfte diesen Vergleich hier bringen. Was sie hier treiben, ist Machtergreifung. Die dürfen das alles und werden nicht angeklagt durch die Staatsanwaltschaft. Und wenn wir das machen würden, wenn wir Vergleiche bringen der Situation jetzt, dass es ein totalitärer Staat ist, dass die Demokratie nicht mehr funktioniert, dann wird uns das vorgehalten, wir würden die Nazi-Zeit durch den Vergleich verharmlosen. Das ist einfach unsäglich, dass es immer diese gleichen Ideologisierungen sind. Aber ich denke, wir haben ja die alternativen Medien und ein Teil davon bist ja auch du. Und wir sind ja froh, dass du den Corona-Ausschuss noch weiterhin am Leben erhältst. Ja? Also, einen lieben Gruß nach Berlin.
Tausend Dank dir, Frank.
In dem Sinne, tschüss, ja, tschüss. Aus Frankfurt. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Ja, wir sind jetzt für heute auch am Ende der Sitzung angekommen. Wolfgang konnte heute leider nicht bei uns sein. Der ist ja auf einer kleinen Vortragsreise. Also wer im Moment, da kann man, ich weiß gar nicht, wo sich das findet, aber man kann sicher darüber was herausfinden, wo er sich aufhält und wo er Vorträge gibt. Wahrscheinlich auf seinem Kanal oder auf seiner Webseite, sodass wer interessiert ist, sich das eben auch anschauen kann. Also es ist auf jeden Fall immer sehr schön, Wolfgang persönlich zu erleben, weil er eine sehr angenehme Persönlichkeit hat und ist und das sich auch ausdrückt im Miteinander sein. Also ich kann das nur empfehlen, wer da die Gelegenheit hat, sollte vielleicht mal vorbeigehen. Ich weiß gar nicht, ob es da Karten noch gibt oder die Möglichkeit gibt, aber es ist auf jeden Fall bestimmt empfehlenswert. Ja, genau, wir sind heute haben uns mit relativ vielen rechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Es wird dann in der nächsten Woche anderes geben und ich freue mich, dass wir auf jeden Fall wieder jetzt das Voranschreiten in Sachen der näheren Betrachtung der Dinge wieder aufgenommen haben im Ausschuss. Und da wird es natürlich auch noch mehr folgen. Ja, wir sind auf Ihre Unterstützung weiter angewiesen. Wir wissen ja, dass sich die Dinge hinziehen an anderer Stelle und es da vielfältige Probleme gibt. Und jedenfalls würde ich mich deshalb sehr freuen, wenn Sie uns weiter auch finanziell unterstützen würden, sodass wir diese Arbeit weitermachen können. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagnachmittag, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.